Barrister Delight, der Millennium Podcast. Jeden Monat besprechen Lennox Leder und Christian eine neue Episode der Erfolgsserie Millennium aus der Feder von Akte X-Schöpfer Chris Carter. Reist mit uns durch eine mysteriöse Welt voller Verschwörungen, Geheimnisse, dunkle Mythen und okkulte Rätsel. Und immer wieder fragen wir uns, where is the light?
Ja, hallo zu Where is the Light, der Millennium-Podcast, mal wieder mit Lennox. Hi, Lennox.
Na, hallo, Christian. Und wir haben einen Gast. Ja. Tata, den Micha.
Hi, Micha.
Hi, Wiederholungstäter.
Genau, in dieser ganz besonderen Folge, weil die besonders gut ist, ja. Wolltest du unbedingt dran teilnehmen.
Genau.
Das musst du uns nachher noch erklären.
Das war ein Wunsch von mir.
Der ein oder andere wird jetzt wieder sagen, dass ich wieder reingemichert. Der wird auch, glaube ich, nicht mehr, der wird auch nicht mehr alt, dieser Witz.
Uns wird auch mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein.
Nee, ganz bestimmt nicht. Ich habe mal gerade in die Timeline reingeschaut. Also übernächste Aufnahme ist übrigens schon die Arme Teufel-Aufnahme, wo auch Gregor dann dabei ist.
Und wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, dann ist doch die nächste. Nee, was ist die nächste Folge jetzt?
Die nächste Folge ist Room with No View.
Dann würde ich jetzt schon hier direkt den Buzzer drücken und sagen, da will ich unbedingt dabei sein, wenn ihr noch keinen Gast habt.
Das wird aber dann sehr eng, was den Terminplan angeht. Das müssen wir dann nachher nochmal kurz besprechen. Natürlich gerne.
Grundsätzlich aber, auf jeden Fall.
Ja.
Weil die Folge ist wirklich gut.
Ja, das stimmt.
Ohne jetzt zu spoilern, was heute auf uns zukommt.
Oh ja, heute wird wirklich, das wird ein harter Ritt. Ja, Micha, wie ist dir so ergangen? Was gibt's Neues? Erzähl mal.
Ach, gibt gar nicht so viel Neues. Man merkt es ja, ich hau auch gar nicht so viel Folgen momentan bei mir raus, beziehungsweise bin auch nicht so oft im Moment bei Gregor, weil ich erzähl's ja ab und zu immer bei Dinge von Interesse und so drin. Der Alltag hat mich momentan voll in seinen Krallen drin. Dachausbau, immer noch Arbeit, irre viel zu tun. Es ist also, dieses Erwachsenendasein holt mich momentan stark ein. Deshalb, ich freue mich umso mehr. Ich habe mich auch gefreut wie Schnitzel auf heute Datum. Auch wenn jetzt, kann man jetzt ja auch mal verraten, ich habe das letzte Mal ja gnadenlos verpeilt.
Ach ja, kann passieren.
Vor lauter Dachausbau.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Nee, ansonsten, ja. Geht's mir gut, ne?
Auto funktioniert auch noch wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus.
Auto funktioniert. Das Autothema ist abgehakt, seit wir die recht neuen Autos haben.
Ne? Okay.
Das Motorrad ist auch kein Thema mehr. Das ist auch zu neu, dass da jetzt in nächster Zeit was drankommt. Muss man jetzt irgendein neues Projekt suchen.
Ja, ich habe gesehen, das langweilige Erwachsenendasein, das ist jetzt schon 14.8., war das die letzte Folge, ne? Da warst du, glaube ich, in den Niederlanden.
Aber hab ich auch schon zwei in da hatte ich mit Sascha zusammen. Sascha war ja wieder mit uns. Das dritte Mal, wo wir in Folge in Holland waren, zusammen. Und da sind auch zwei Folgen, habe ich schon geplant. Aber das, ich weiß nicht, ob das jetzt die nächsten Wochen schon was wird. Ja, wie gesagt, ist dann auch immer, meistens geht es anderen Leuten nicht nur, also mir allein so, sondern anderen Leuten auch. Und ist, wie ihr sagt, Terminfindung ist immer so ein Ding. Muss halt alles passen.
Stimmt, das ist nicht so einfach. Das ist eine richtige Herausforderung im Moment. Ja. Es geht uns genauso. Ja, Lennox, was gibt's bei dir Neues? Ist da irgendwas, steht irgendwas an?
Heute nicht. Ich glaube, diese Woche jedenfalls das neue Virus raus. Da ist ein Interview drin, was ich geführt habe, mit einem echten Geisterjäger. Und das war ziemlich interessant, muss ich sagen. Und freue ich mich eigentlich. Das ist, habe ich kennengelernt auf der MagicCon in Bonn. Und die heißen Ghosts.
Okay.
Und die haben so ein YouTube-Format, wo die halt so paranormale Ermittlungen machen. Und ein Ding, das ist ganz witzig, das nennt sich Lockdown. Da werden die so 72 Stunden in irgendeinen Lost Place eingeschlossen und gucken halt, was man da so, wen man da so trifft, Paranormales. Und das Witzige ist, was ich einfach echt cool finde, ist, neben YouTube sind die auf einer Streaming-Plattform in Amerika, die heißt Paraflix. Und das ist halt so, ja, ja, und die sind halt, das ist halt, die machen nur so paranormale Investigation und es sind halt alles so amerikanische Teams und es gibt aber immer so ein paar ausländische Ausnahmen, also immer so ein Team aus Italien und eins aus sonst woher und die Ghosts sind halt die einzigen Deutschen und das ist irgendwie schon witzig. Das ist irgendwie sehr cool. Also es hat mir schon Spaß gemacht. Vor allem ist ja witzig, wenn du so Horror schreibst, weißt du, kennst das ja. Ich kenne ja so paranormale Investigation nur so aus Conjuring oder so Filmen halt, ne? Aber es war schon irgendwie lustig, dann mal zu reden, ja, wie macht denn ihr das jetzt genau? Ne, wie funktioniert das? Und ich fand das mega spannend. Also es ist echt ein cooles Interview geworden. Wie gesagt, ist jetzt raus, 2 Seiten und bin da ganz stolz drauf. Also war ein cooler Interviewpartner, muss ich echt sagen. Ja.
Das gibt's auch hier in Deutschland. Das Ghostflix heißen die. Kriegst du für einen Abo-Preis von 6,66 €. Und da sind Podcast-Kollegen drin, und zwar von Aktenzeichen Paranormal. Das ist der Paddy und der Konstantin. Liebe Grüße. Und die Jungs, die starten momentan gerade mit ihrem Podcast voll durch. Also wirklich cool. Ghostflix, die zwei. Macht richtig Spaß zu schauen. Also nur so kleine Werbung am Rande für andere
Podcasts. Ja, es gibt da so echt interessante Subwelten, die man so gar nicht kennt, wenn man nicht drin ist, weißt du? Dann, und wenn man drin ist, merkst du plötzlich, wow, das ist riesengroß.
das ist riesig.
Ich glaube momentan, das hat auch alles so einen Push bekommen, weil mittlerweile sich ChatGPT und die ganzen KI-Sachen, ne? Also ich weiß, mein Twitter-Feed, der ist ja überschwemmt mit solchen Möchtegern-Geistersichtungen oder Bigfoot-Sichtungen oder also zumindest mal in meinem Feed, weil ich sowas auch ab und zu geschaut habe. Aber das ist, da ist ja jetzt so viel Rotze drin, ne, die einfach nur mit KI irgendwo hingebaut ist. Und dann immer so reißerisch dann aufgemacht, so Breaking, Goblin sighted in, ne, und das, okay, ja, ja. Das ist genauso wie UFO-Sichtung, das ist Wahnsinn, was da momentan reingespült wird.
Ja, was ich total lustig fand, dass der Patrick da von den Ghosts, den ich interviewt hatte, mir erzählt hat, dass in USA ist Geisterjäger, es ist ein Ausbildungsberuf.
Also ich finde es gerade auch Spaß sagen, Ausbildungsberuf.
Ja, das kannst du. Stell dir mal vor, du gehst hier zum Arbeitsamt, ja, und sagst so, ich habe mir was überlegt. Das mit dem veganen Topflacken häkeln, das klappt nicht mehr so gut, aber ich werde jetzt Geisterjäger. Kann ich da nicht eine Förderung bekommen oder so? Ne? In den USA ist das echt kein Thema, geht das wohl, ne? Aber in Deutschland sind wir noch nicht so weit.
Ja, gar geprüfter Geisterjäger.
Berufsschule am Mügelsberg, Saarbrücken, Geisterjäger. Ja,
genau. Fachkunde. Genau. Also, ich finde das schon, also, es ist echt interessant. Also, ich finde das cool.
Ja. Cool.
Was hat man da für Fächer in der Berufsschule? Dämonologie?
Teufelsaustreibung.
Genau, The Ring auf Japanisch und so. Ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Das ist schon geil.
Medieninformatik.
Ja, genau, du musst nämlich bestimmt auch, wie man YouTube-Kanäle aufsetzt und solche Geschichten, weißt du, wie man das perfekte Thumbnail-Bild und so. Sowas, glaube ich. Cool. Nee, aber wie gesagt, total interessant, weil ich mag ja sowas, ne? Ich mag ja voll so diese völlig anderen Welten, wo du denkst, okay, interessant. Und ich mag das ja auch, das ernst zu nehmen, also das mich wirklich zu fragen, okay, wie ticken die so, ne? Wie ist das so, ne? Und das finde ich halt mega spannend. Also ja, kann man halt dem Virus.
Also ich will da jetzt nichts entzaubern, ne? Aber gehen die dann wirklich richtig ernst an die Sache ran? Oder ist das jetzt eher so ein Hoax-Ding? Nee.
Ja, also es gibt das, gibt's natürlich, ne? Aber die nehmen das ernst. Also das ist schon, die,
spannend. Haben da, vor allem, dann haben die ja doch wahrscheinlich die ein oder andere Story auch zu erzählen.
Ne? Ja, genau. Also da sind ganz wilde Sachen passiert und so. Und genau. Und wie die halt dann Energien messen. Und also zum Beispiel eine Sache, die ganz cool ist, es gibt auch von der, wie heißt das noch, diese Kinetic oder wie das Ding heißt, von der Xbox, ist es das?
Weißt die Kinect?
Kinect, genau. Mhm. Wo du so Tennis mitspielen kannst und so, wo die dann so
genau. Da hat die schon mal so was gesehen, dass das dafür eingesetzt wird.
Und deshalb benutzen die quasi, und das können die, und die haben ja halt so Sachen gezeigt, das ist schon irgendwie weird, wo du das eben auf eine weiße Wand oder so projizierst und plötzlich siehst du halt oder hältst und dann plötzlich siehst du da irgend so ein Strichmännchen rumrennen. Wahnsinn. Und denkst, okay, wo kommt das jetzt her? Ne? Weil das Ding versucht halt immer irgendwie menschliche Bewegungen zu finden und die dann darzustellen. Dass, wenn du zum Beispiel so einen Stuhl einfach das auf den Stuhl hältst, dann versucht ja jemanden in den Stuhl reinzusetzen, der erkennt dann die Beine und die Rücken und so als menschlichen Umriss. Aber wenn du wirklich nur eine weiße Wand hast, das ist schon krass oder so. Da gibt's also ganz wilde Sachen. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Technik spinnt halt. Ja, aber man kann auch sagen, nee, da ist wirklich was, was wir mit dem bloßen Auge nicht sehen. Und das finde ich auf jeden Fall eine witzige Sache, weil das, also super spannend, weil du hast dann so einen Monitor, wo du denkst, okay, wer ist das jetzt? Wo kommt das her? Also da ist schon irgendwie cool.
Ich bin gespannt auf den Artikel.
Ja.
Werde ich mal die Woche, am Wochenende cool. mal reinziehen.
Den muss ich mal, glaube ich, dann auch mal reinziehen.
Ja. Okay. Ja, bei dir, Christian, was ist da?
Ach so. Ja, stimmt. Wieder mal Urlaubsvorbereitungen, wie immer.
Und auch das wollte ich gerade sagen. Wahrscheinlich.
Ja, voll stressig hier.
Das ist das erste Mal Thailand und ich war natürlich wieder mal so schlau und habe dann die ganzen Impfungen schön vor mir hergeschoben und war jetzt vor ein paar Wochen bei meiner Hausärztin und die hat gesagt, oh, ob man das noch schaffen mit den ganzen Impfungen? Ja, jetzt hat die mir natürlich eine Impfung nach der anderen reingedrückt. Es gibt wirklich eine Punktlandung, bis ich dann in Thailand gelandet bin, dann bin ich dann auch anscheinend immun gegen alles. Die hat mir heute jetzt so eine Typhus-Impfung reingehauen und die merke ich jetzt gerade. Also ich habe einen schweren Arm, schweren Kopf. Also okay. Ja, sitze hier mit dem Hoodie, also normalerweise sitze ich hier immer mit T-Shirt, das ist ganz selten, und trinkt Tee, also kein Wein, kein Sherry, nix. Nee, aber so geht's mir gut, ja.
Okay, bei so vielen Urlaubstagen.
Ja. Dafür muss ich morgen früh um 4 Uhr raus, also. Oh, ja. Okay. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man Schicht arbeitet, aber egal, da muss man durch. Ich habe das ja so auch ausgesucht. Ja. Ja, würde ich sagen, sollen wir nicht mal starten, sollen wir mal in die Folge reinstarten?
Jawohl.
Jawohl. Ich würde sagen, fangen wir mal so mit den Daten an, so ganz, ja, so ganz
trocken.
Trocken, ja, genau, richtig. Also, wir haben die Folge heute, die heißt auf Englisch, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Englisch sein soll, Anamnesis, Claires Weg natürlich. Logisch, ja. Ist die 41. Folge. Wir sind jetzt mittlerweile, was die zweite Staffel angeht, in der 19. Folge. Und das Ganze wurde am 17. April 1998 auf Fox ausgestrahlt. Und dann knapp 2 Jahre später, also knapp anderthalb Jahre später kann man sagen, 31. Juli 2000 dann auf Pro7 am berühmten Montag, an diesem Spooky Monday, den sie ja immer da hatten. Und ja, die US-Einschaltquote waren 5,3 Millionen Zuschauer laut Spookyverse. Liebe Grüße gehen raus. Ja, dann muss ich mal so noch ganz kurz noch was sagen. Nochmal vielen Dank an Juliane von Spookyverse. Du hast uns gut versorgt. Ich möchte jetzt gar nicht in die Details gehen, aber Lennox und ich, wir haben was ganz Tolles von dir bekommen. Dann nochmal vielen, vielen Dank dafür.
Also, ja.
Ja, das war super.
Sehr hilfreich. Dankeschön.
Ja, Dankeschön. Ja, das muss ich mal gerade noch erwähnen. Ja, und Deutschland, was die Einschaltquote angeht, bin ich wieder raus. Keine Ahnung. Habt ihr noch was zu Regisseur oder Produzenten, Autoren?
Ich habe was zu dem Regisseur, das ist dieser John Peter Kusakis oder wie der heißt. Das ist seine einzige Millennium-Folge, aber der hat irgendwie 26 Folgen Navy CRS LA gemacht. Also das ist so, okay. Das ist irgendwie so ein, keine Ahnung. Also es ist immer noch aktiv, glaube ich, ne? Und es ist so einer von diesen typischen Serientypen halt, ne? Ist
schon bei The Lone Gunman hat er wohl auch mitgemacht.
Okay. Also ist bestimmt so ein Routinier.
Co-Producer.
Okay. Ja. Ja, mir geht's eigentlich gar nicht so an Fakten, ne? So, ja, also groß. Natürlich, wir werden das ein oder andere jetzt noch gleich in der Besprechung rausfinden, aber so jetzt, ja. Also mir sagt der Regisseur ja auch nichts. Navy CIS, das läuft ja auch bei Kabel 1 hoch und runter. Keine Ahnung, nie eine Folge gesehen. Nur beim Durchseppen bin ich raus.
Das ist lustig. Ist jetzt nicht mein Job,
aber war mir auch immer zu. Ich weiß nicht, hatte ich nie Zugang zu gefunden.
Echt? Ja, zu CSI auch nicht so richtig. Ich finde es zwar geil mit Las Vegas und so, aber ja, und Miami, da kann man mal kurz mal reinschauen. Aber es ist jetzt nicht das, was ich sage, boah, das brauche ich jetzt. Ja.
Waren also zu wenig Raumschiffe, zu wenig, zu wenig Paranormales drin.
so wenig Mystery. Genau.
Also CSI habe ich tatsächlich geguckt damals,
okay.
Aber das kommt mir halt schon wieder so wie ewig und drei Tage. Also weißt du, das ist so richtig lange her. Also jetzt ist es so, wäre es für mich so unmodern. Also jetzt würde ich es auch nicht mehr gucken.
Schwierig, ne?
Aber, ja, aber damals fand ich das witzig, wie man halt Fälle so mit Forensik klärt oder so. Ich fand das irgendwie ganz lustig. Die neue Superpower Forensik.
Genau.
Ja. Ansonsten, ich finde, die Folge geht ja ziemlich cool los. Also wir haben ja schon so ein bisschen angedeutet, dass der, Moll ist sie doch sehr, sehr stark. Also ich würde sie irgendwie, das mal so vorsichtig ausdrücken. Aber trotzdem ist sie hat einen geilen Anfang. Mich hat das voll erinnert an, ich weiß nicht, kennt ihr diesen Film, der Hexenclub, The Craft?
Ja,
das,
ne? Ja.
Mega Film.
So hat mich das erinnert irgendwie so ein bisschen. Mhm. Also erstmal hast du so einen Song. Ich glaube, so würden die das im Hexenclub auch machen. Es gibt da, glaube ich, ein Remake jetzt vom Hexenclub, ne? Von Blumhouse, ne? Okay. Blumhouse, der Hexenclub. Ja, doch, aber es ist sowas, was man bei Prime weiter zappt. Jedenfalls, bist du irgendwie nachts im Wald, du hast so Rosenkränze hängen so in den Bäumen und du hast so ein paar Mädchen, die so im Kreis tanzen, also so Highschool-Girls und das, wie als ist so ein Song drüber und dann bist du in der Highschool in so einem typischen Flur mit den Lockern das rechts und links und irgendjemand findet so einen Zettel, auf dem steht irgendwas drauf, hier, geh nicht zum Gebetskreis und wirft ihn dann so weg. Und dann hast du, und das hat mich so erinnert an The Craft, dann hast du diese Claire, das ist diese blonde, dieses blonde Mädchen, und die läuft so relativ ernst so auf die Kamera zu, und dann kommen so rechts und links, kommen so ihre Freundin so ins Bild gelaufen, weißt du, die sind so, weißt du, wie die Superhelden, so zack, 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 hier, genau. Ne? So Captain Marvel und, ne? Und die gehen dann halt natürlich jetzt nicht irgendwo Spannendes hin, sondern die gehen einfach zu diesem Gebetsclub da, also diesem Gebetskreis, was einfach so ein Klassenzimmer ist. Und dann kommen diese Typen, die diese Zettel gefunden haben und brüllen die auch so an und sagen, hey, Teufelskind, und machen so diesen Teufelsgruß, ne? Wie nur den
so Zeigefinger auf die kleinen Richtung.
Genau, ne? Und du denkst, okay, was geht hier ab, ne? Und die Claire ist aber immer total ernst, die steht da so voll drüber. Und dann bist du in diesem Raum und dann fängt die irgendwie an, und dann wird das Ganze wird unterteilt so von Catherine, die irgendwie, also ne, Catherine Black, Franks Frau, Frank, der über gar nicht vorkommt in der ganzen Folge, was auch speziell ist. Und die parkt mit dem Auto, das wird so dazwischen geschnitten, parkt so mit dem Auto, geht so ein bisschen aufgeregt durch so einen Gang, also da ist irgendwas. Und dann erzählt diese Claire, betet oder so, erzählt was von Maria und Josef oder Jesus geboren und so weiter. Und plötzlich sieht man, dass so eine Tür aufgeht von dem Klassenraum und so eine Waffe in den Klassenraum auf Claire gezeigt wird. Und die Claires Reaktion fand ich total interessant, weil sie so, die schließt so ein bisschen so die Augen, denkt sie, oh scheiße, also sie hat das schon so erwartet. Es war jetzt gar nicht so, die war gar nicht in Panik. Das war so, für mich hatte das was von so die Heilige, die weiß, okay, jetzt werde ich erschossen oder sowas. Ne?
Ja,
und
genau.
Dann ist dieser Schuss und dann ist Ende Teaser. Also das war, und dann kommt der Vorspann. Ne? Und ich fand das schon sehr stark. Also
es war mega stark. Vor allem, man muss jetzt, so viel kann man spoilern, die macht ja dann einen kleinen Zeitsprung, die Folge, ne? Das ist ja dann irgendwie zwei, drei Tage davor. Das war aber irgendwo anfangs ja gar nicht ersichtlich. Normal wurde in so Serien oftmals eingeblendet, dann so ein, zwei Tage vorher oder richtig. Das weiß man hier gar nicht. Deshalb, das fand ich schon so ein bisschen komisch oder unglücklich gelöst. Hätte man könnten anders machen. Aber zu dem Intro halt, ich hatte die Folge damals bei der Erstausstrahlung nicht gesehen. Okay. Ich hatte so vor, jetzt muss ich mal überlegen, so zwei, ja, könnte so zwei Jahre her sein. Da hatte ich auch mal mit, war Corona oder war eine richtige Erkältung? Hatte ich halt auf der Couch gelegen, isoliert, ne, damit ich keinen Ansteck hier, und hat dann auch so ein Millennium, kann man sagen, so ein Binge-Watch gemacht. Und dann kam diese Folge und ich hatte das Intro gesehen und ich dachte mir nur so, boah, ist das so 90er. Boah, ist das so geil, 90er.
Ja,
ne? Weil Hexenclub ist ja wirklich, ne? Das ist also, wenn du die 90er nimmst, auspresst, in eine Flasche reindrückst, ja, dann kommt genau. das da dabei raus, ne? Weil mehr geht irgendwo nicht. Und das war halt so stimmig, auch mit dem Lied. Er läuft halt von Patti Smith, Dancing Barefoot, das ist auch eigentlich recht bekannt, ne? Und das passt halt alles so wie Arsch auf Eimer komplett. So dieses ganze Setting, wie gesagt, so der Hexenclub hatte ich gar nicht dran gedacht, aber das ist eigentlich passt super, genau so ist es auch, ne? So ein bisschen so Buffy-Vibes irgendwie.
Ja, ja.
Und es ist wirklich, es fühlt sich einfach so 90er an und das hat mir so gut getan, nur dieses Intro zu sehen. Da dachte ich mir, oh, scheiße, warum hatte ich das damals nicht geschaut? Boah, wie geil. Und so stark das Ganze anfängt, ne? Umso stärker nimmt die Folge ja dann auch im Laufe ab, muss man halt ganz klar sagen. Also es ist, ich spoiler jetzt mal, es ist, weiß Gott, es ist keine gute Folge. Es ist an Cheesiness an manchen Stellen echt nicht zu überbieten, was da noch kommt. Aber also allein für das Intro, ich empfehle jedem nur dieses Intro schon mal anzuschauen, die ersten paar Minuten. Den Rest braucht man eigentlich gar nicht, aber das Intro ist ja, genau. schon so viel, da hat so viel Wohlfühlfaktor.
Ja, genau.
Kann ich nur empfehlen. Und das hat mich damals so abgeholt. Und dann dachte ich mal, ey, wenn die zwei Schlingel die Folge besprechen, dann muss ich nicht anmanzen.
Ja, das beamt dich direkt in die 90er Jahre zurück. Weil das ist auch so, dann dieser Buffy-Vibe, wo da rüberkommt, ne, so, oder Charmed irgendwie so ein bisschen irgendwo.
Ne, ja, Hexen. Auch das, genau, ja. genau. Mhm.
Und dann dieser, wie du schon gesagt hast, Dancing Barefoot.
So.
Ja, und dann hast du ja dieses Spirituelle, darum geht's ja auch in diesem Song, ne? Ich habe mal gegoogelt, das ist so eine mystische Verbindung irgendwie zu Maria Magdalena. Also es passt ja auch dann zu diesem ganzen Setting, weil wir sehen noch kurz bevor das Intro kommt, noch eine Marienfigur, die dann auf einmal anfängt zu weinen, als läuft das Blut aus den Augen raus, so wie man das ja kennt.
Genau.
Wenn die Leute nach Lourdes fahren und da sich die Maria ja anschauen, dann fängt die ja auch irgendwann an zu weinen. Also wenn man daran glaubt.
Das ist auch cool, kennt man ja.
Kennt man ja.
Ja,
es ist ja sehr selbstverständlich. Also.
Das kennt man ja.
Also bitte. Ja, und dann, wie du schon gesagt hast, ne, die laufen auf die Kamera zu, gucken böse. Dieses rote Kleid, das sie noch anhat, also das ist so richtig so, bam,
so eine geile Choreografie irgendwie.
Ja,
das ist so richtig geil durchchoreografiert, ne, wie sie so auf die Kamera gehen, wie die anderen so dazustoßen, ne, das ist so Takt auf Takt, also besser geht's nicht für den Intro.
Das stimmt. Umso runder wird dann die Folge später, wenn wir dann da einsteigen, ja, da gibt's dann nämlich noch eine, wie du schon gesagt hast, Lennox, es gibt ja, das ist eine reine Catherine-Folge. Wir haben diesmal, können wir ja ruhig spoilern, das ist, macht ja das, es rundet das Ganze ja nicht ab.
Ja.
Sondern wir haben ja Lara Means, die ja dabei ist am Anfang. Die fährt nämlich jetzt mit dem Auto, fährt die durch so ein Waldgebiet und hat eine Zigarette im Mund und will sie sich gerade anstecken und schaut so auf die Flamme, während sie das Feuerzeug anmacht. Und dann laufen schon vor ihrem geistigen Auge wieder, wie bei Frank, auch so Dinge ab. Man sieht so Hände in ihrer Iris. Ne? Sie haben eine Großaufnahme gemacht vom Auge. Und dann sieht man die Flamme noch mal so ein bisschen, bis sie sich dann endlich dann mal die Zigarette ansteckt. Und die ist, man merkt richtig, die ist voll in Gedanken. Und man weiß, wenn man ja sie sieht, die muss ja jetzt irgendwo hinfahren, wo ja irgendwas passiert ist. Und sie schaut dann so in den Rückspiegel. Und dann siehst du ganz kurz, so für eine gefühlte Sekunde, eine Frau da hinten auf dem Rücksitz sitzen, die so einen Mantel anhat, wie Maria wahrscheinlich. Das erinnert dich direkt an Maria, oder?
Hat auch, glaube ich, noch so ein leichtes Glühen gehabt, ne? Oder so eine
leichte Aura, genau.
Sich rum. Ja,
so ein heiligen, nicht Schein, sondern so eine Aura. Ja, hast recht.
Stimmt. Ja, so eine Aura, genau. Das wird später auch noch auf 12 gedreht.
Ja.
Stimmt.
Aber ich muss auch noch reingrätschen. Ich finde, fandet ihr nicht gerade dieses Make-up von Lara? Das war auch so richtiger 90er Jahre. Ich habe gehört, Pornosternchen damals wären so rumgelaufen. Aber es sah so wirklich so original, dieser schwarze Strich um die Lippen noch so rum. Das war auch so ein 90er Ding irgendwie.
So ein bisschen so,
ja. Die wirkt auch sehr streng, ne?
Ja.
Also die immer.
Ja.
Ja, die schaut immer sehr streng, das stimmt. Ja. Genau. Jetzt sind wir irgendwo wieder an der Schule. Die macht jetzt also viele Sprünge, die Folge. Also das werden wir jetzt gleich öfters noch feststellen. Denn,
Catherine kommt dann in der Schule an.
Richtig, genau. Ja, Micha. Catherine kommt in der Schule an und setzt sich ins Büro bei einer, ja, wir wissen ja schon gleich, wer das ist.
Ist Direktorin. Oder Lehrerin oder irgend sowas. Ja, und die erzählt dann halt, dass 5 Schüler behaupten halt, die Jungfrau Maria gesehen zu haben. Oder zumindest eine Gruppe von 5 Schülern, die Probleme machen. Mhm. Und hier Claire ist halt quasi so der Head von denen, ne? Die behauptet halt auch, die Jungfrau Maria gesehen zu haben. Und dann gibt es ja auch dann noch so ein paar blöde Sprüche wie, ja, es gibt ja Leute, die behaupten, Jesus in einem Laib Brot gesehen zu haben. Und also ist die Folge weiß an so vielen Stellen mit, wo sie hin will, habe ich das Gefühl.
Ja, die füllt einfach immer nur, ne, mit irgendeinem Kram. Ja. So, Mist, wir brauchen noch 4 Minuten. Zack, lass mal einen Scheiß erzählen über ein
Laib Brot. Ja, und dann gibt es ja halt diesen geilen Rückblick, ne, aus der Sicht erstmal von den 5 Mädels. Die ja dann erzählen, wie sie halt bei der Messe halt quasi die Jungfrau Maria gesehen haben. Und dann gibt's ja später dann die Gegenüberstellung vom Sohn des Pfarrers, der erzählt aus seiner Sicht, wie sie es vorgetragen hat. Und das war schon so ein bisschen witzig gewesen, fand ich.
Ja, genau. Ja, stimmt.
Genau, das fand ich auch eine ziemlich coole Sache eigentlich. Also, genau, es kam, dass Catherine versucht jetzt also, genau, also diese Direktorin sagt halt, hey, da sind diese 5 Mädchen, die da die Jungfrau Maria gesehen haben und das ist hier die große Sache und überall sind hier die Newswagen in der Stadt und so weiter, alle sind super aufgeregt. Sie weiß selber nicht, ob sie jetzt glauben soll oder nicht und Catherine soll sich das mal angucken. Und sie hat auch so ein bisschen schlechtes Gewissen, diese Direktorin, weil sie so denkt, Mensch, eigentlich ist ja schade, dass man denen nicht glaubt, aber irgendwie glaube ich denen auch nicht, aber so ein bisschen doch, mach du das mal, ne? Und dann geht Catherine irgendwie in die Bücherei und da sitzen da diese Freundinnen von der Blonden, von der Claire. Und genau, und dann kommt nämlich das eine von denen erzählt, was da eigentlich passiert ist. Und das ist nämlich dieser Rückblick, wo man wirklich sieht, die sitzen halt in der Kirche, der Pfarrer erzählt halt, also hat seine Predigt und plötzlich sehen die so, Voice-Over erzählt, ja, wir haben die Jungfrau Maria gesehen und man sieht halt wirklich nur, wie so ein Licht angeht, so im Prinzip, ja, so ein Schein auf den Gesichtern. Also man sieht
so jetzt ein Spotlight.
So ein Spotlight, ne? Und das finde ich eigentlich noch ganz cool, weil es irgendwie war zwar, aber irgendwie ist es trotzdem noch dezent. Und und dann ist diese Geschichte so im Prinzip durch und dann kommt die Claire da auch ran und dann haut sich die Catherine an die Claire, will mit der sprechen, aber sie wird abgepasst von dem Alex und das ist der Sohn des Pfarrers, wie du schon meintest. Und der erzählt, nee, das war halt total anders. Im Grunde haben die einfach nur gestört. Jetzt wird dieselbe Szene eigentlich nochmal erzählt, nur die sitzen, ich glaube, die sitzen jetzt auch an einer anderen Stelle.
Ganz hinten.
Genau, sie sitzen plötzlich ganz hinten und haben einfach nur rumgekichert, nur rumalbern, ganz genau. Und irgendwann, als er sie dann ermahnt, kein Spotlight natürlich, ne, tun die so, als hätten sie quasi die Jungfrau Maria gesehen und verarschen das auch total. Und das fand ich halt interessant, weil ich mich so ein bisschen gefragt habe, es ist ja so eine Sache, wenn du einen Roman schreibst, ne, was ja so ein bisschen mein Metier da ist, dann finde ich, egal wie objektiv du das beschreibst, es ist ja immer so ein bisschen subjektiv. Du kannst ja immer so als Leser entscheiden, wie krass das jetzt ist. Aber im Film ist halt Spotlight ist Spotlight, weißt du? Das ist so, da gibt's nichts zu diskutieren. Und ich finde es aber voll cool, wenn ein anderer Charakter jetzt kommt und sagt, das war komplett anders. Und du siehst es halt wieder objektiv, aber du weißt jetzt nicht, was ist denn jetzt das Objektive? Und ich finde, Film hat ja oft das Problem, das ist ja immer irgendwie objektiv ist, weil du es ja immer siehst. Das ist auch ein Problem, was ich bei vielen Geisterfilmen habe. Weißt du, dass es mir dann immer so, ja, hier ist es der Schatten, aber dann ist es jetzt klar, hier siehst du jetzt den computeranimierten Geist und jetzt ist es too much, jetzt ist es eigentlich, bin ich eigentlich raus, weil jetzt ist irgendwie klar, dass es dieser Effekt ist oder so. Und und ich finde es aber lustig, wenn du durch so etwas hingehst und sagst, nee, ich sag dir gar nicht, lieber Zuschauer, ob das jetzt real ist, was du da gerade gesehen hast oder nicht, weil es gibt auch noch eine andere. Es gibt, weißt du, so, das ist so diese Rashomon-Idee, weißt du, es gibt jetzt auch noch die andere Variante der Wahrheit. Und das fand ich jetzt eigentlich ganz clever an der Folge. Es hat mir eigentlich durchaus gefallen, diese Idee. Und eben, wie du schon sagst, es war lustig. Es war irgendwie echt lustig.
Das war, so, nee, das war ganz das war anders. Wirklich, vielleicht unfreiwillig oder man weiß es nicht, ne? Aber dann war halt noch ganz wichtig zu erwähnen, das Saarland wurde erwähnt, ne, weil sie reden ja noch über Marienerscheinungen und da erzählst du noch von Marpingen. Das ist Marpingen, ja quasi hier bei uns um die Ecke. Da dachte ich mal, kleines Saarland hat's wieder reingeschafft.
Stimmt.
Ja, und dann, es geht ja dann so ein kleiner Streit los, ne, zwischen quasi den Jungs und den Mädels da so und dann fängt Claire ja an, Sachen zu zitieren. Und da macht die Folge zumindest im Deutschen, ich weiß nicht, ob ihr auf Original geschaut habt, ich habe jetzt halt ausschließlich auf Deutsch gesehen.
Ich auch nur Deutsch.
Und da zitiert halt Claire ja dann so ein paar Stellen. Und da wird dann nachher gesagt, ja, sie hat Stellen zitiert, die aber so nicht in der Bibel stehen. Ne? Das sind ja diese, was war das, Apokryphen oder so?
Ja, genau, ja, Apokryphen.
Weiß ich mal genau. Ne? Und da dachte ich mal, was ein Bullshit. Weil sie sagt ja, nee, sie sagt ja ganz offensichtlich, ich bin das Alpha und das Omega.
Ja.
Und das ist ein Satz aus der Offenbarung 22,13. Also das ist in der Bibel drin. Deshalb dachte ich mir schon, entweder haben sie hier bei der Übersetzung gepatzt, ne? Oder man wusste nicht besser, weil ich mir nicht vorstellen kann.
Weil ja, das und das Lustige ist, dass Lara Means bei dem Ding auch noch sagt, nee, das stand da nicht drin, das hat sich ausgedacht.
Ja.
So, hallo?
Weil das ist ein Ding, das hat sich in das Hirn des kleinen Michas damals reingebrannt. Weil ich habe damals so als ich so 16, 17 war, ne, diverse Podcasts schon erzählt, ne, da hatte ich so diese große, alles ist scheiße, alles ist dunkel, Verderben, Metal-Zeit. Und da hatte ich unheimlich gern einen Song gehört von Savaya Machine, und zwar Legend One, The Lamp. Und da ist nämlich diese Textzeile, ich bin das Alpha und das Omega drin. Also das Savaya Machine hat sich immer sehr biblisch und so an alles rangetastet. Das war noch immer Konzeptalben, drei Stück, das letzte wird, glaube ich, gar nicht richtig fertiggestellt. Und deshalb, da gingen bei mir alle Alarmglocken an, die dann hieß, ja, das stand aber so nicht in der Bibel drin. Da dachte ich mal, was? Wer bist du? das passt nicht. Also stand so drin. Ja, und dann taucht Peter Watts auf.
Peter Watts. Mhm.
Genau. Rede mit Lara.
Genau.
Ja, also warte mal, wir müssen vielleicht noch ganz kurz diese Alpha-Omega-Geschichte. Ja. Ne? Das war halt, das kam in einer Szene, wo wieder dieser Gebetskreis war, wo dieser Alex, also der Sohn von dem Pfarrer, gesagt hat, hier, kann mal bitte einer lesen? Und dann fängt halt Claire an, irgendwas zu erzählen. Also die liest halt nicht, sondern die zitiert und zitiert eben auch unter anderem diesen Alpha-Omega-Geschichte. Und da kriegt halt Catherine eine Vision. Ist ja jetzt Frank nicht da, jetzt muss sie sowas kriegen. Also sie kriegt so einen kurzen Flashback. Also es ist eigentlich eher ein Flashback, posttraumatische Belastungsstörung. Das ist nämlich dieser Polaroid-Mann. Denn das ist das, was dieser Polaroid-Mann damals gesagt hat, als sie entführt wurde. Ne? Und Frank hat den erschossen im Keller. Das war diese traumatische Geschichte damals. Und das ist ihr dann irgendwie alles gerade zu viel, verständlicherweise. Und es ist ja auch irgendwie spannend, jetzt auch für den Zuschauer, finde ich, wenn wieder sowas andockt, ne, wenn es plötzlich etwas eine Bedeutung hat, persönlich. Und Catherine verschwindet dann irgendwie auf die Toilette, spritzt sich Wasser ins Gesicht, was man so macht in so Serien, geht dann raus und dann trifft sie Peter Watts und Lara Means. Die stehen so ein bisschen an so einem Treppenabsatz und reden so. Das ist so typisch, wie man das aus Filmen eben so kennt, wie man durch so eine Türspalt so durchguckt. Und die erzählen dann irgendwas Kryptisches mit, ob dann irgendwie Peter fragt, ob Catherine jetzt ein Problem ist und so weiter. Und irgendwie reden die auch von einem Mitglied der Familie, was wir jetzt auch noch nicht wissen, was das ist. Und spoilert es wieder so eine Millennium Untergruppierung, so ähnlich wie diese Owls und Roosters, so die hießen. Also es gibt da offenbar ganz viele Abtrünnige und die Familie auch. Und dann sagt Lara sowas, nee, die wird das sowieso nicht glauben. Das ist alles okay. Und was ich dabei interessant fand, da gibt's so einen Soundtrack von dem Mark Snow, der klingt so ein bisschen wie dieser Tubular Bells aus Exorcist. Ich finde, das hat so voll die Exorcist-Vibes an dieser Stelle. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich das irgendwie... Keine Ahnung.
Also, was ich noch erwähnen würde, weil Catherine redet ja noch mit Claire und Claire spricht sie ja noch gezielt auf den Polaroid-Mann an. Ne? Mhm.
Ja.
Obwohl sie ja davon eigentlich gar nichts wissen kann. Und das gibt ja dann nochmal so einen Push von der Folge, dass man denkt, oh, das hängt doch alles zusammen und so.
Das ist alles eine große Wahrheit.
Ich habe mal noch hier notiert, gnostische Texte, so hatten sie es genannt.
Mit Richtig.
So, gnostische Texte wird so zitieren.
Genau, also gnostische Texte, ne? Also das sind Texte, die aus der Bibel, glaube ich, auch ausgeschlossen wurden, wenn ich das richtig gelesen habe, weil die irgendwelche Ideen vertreten, wo Maria Magdalena der einzigste Apostel sozusagen war und so weiter. Das ist also ganz da muss man schon wirklich irgendwie bibelfest sein und da ein bisschen auch bewandert sein in diesen Themen, weil sonst könntest du gar nicht gar nicht nachvollziehen. Also ich als alter Atheist bin da eh draußen. Also da war ich schon wieder wahrscheinlich schon wieder in Gedanken woanders. Weil das ist sowas, wo dann immer mein Kopf, sobald es irgendwie in so einen religiösen Dings reingeht, dann abdriftet bei solchen Serien. Das ist Wahnsinn.
Aber ich glaube, es geht auch hier gar nicht darum, dass man das versteht, ne? Ich glaube, es geht halt darum, dass die dem Zuschauer Sachen an den Kopf schmeißen, wo der im besten Fall sagt, das habe ich irgendwie schon mal gehört, ja, das klingt irgendwie plausibel oder so.
Ja, genau.
Aber was die ja immer machen, die machen dann immer noch einen drauf und noch einen drauf. Also die schmeißen dann immer mit Sachen um sich. Mhm, ich finde, das klingt, gerade wenn das auch so ein Peter Watts dann auch erzählt, obwohl das vollkommener Unsinn ist, was der erzählt, klingt das in der Folge immer total plausibel, ne?
Es ist so ein Mystery-Bullshit-Bingo.
Genau, Mystery-Bullshit-Bingo.
Das ist so ein Mystery-Bullshit-Bingo.
Ja, und das ist aber nicht selten. Das hast du öfter mal bei Millennium. Und das Schlimme ist, wenn du dann so eine Folge guckst, wenn die gut gespielt sind, ich meine, so Lance Henriksen und so, die spielen das ja auch geil, ne?
Ja.
Dann denkst du immer so, ja, alles okay, ne? Und dann fasst du die Folge zusammen für den Podcast und denkst so, was redet ihr für einen Scheiß?
Ja, genau.
Das ergibt alles überhaupt keinen Sinn. Und wenn du dann den einen Satz verstanden hast, dann kommt direkt das nächste. Mhm. Ah ja, und dann ist auch noch, da gab es auch noch die Mondfinsternis. Und da gab es noch das und da gab es noch das und da gab es noch die Geschichte von dem Hügel von sowieso, ne? Mhm. Und du denkst dann, was? Ne? Und alles davon gibt's irgendwie, ne? So als würde da hier diese Autoren einfach so dieses Mystery-Handbuch aus dem Regal ziehen und dann gucken, okay, wie kriegen wir möglichst viele? Wir müssen mindestens 30 Sachen jetzt unterbringen, ne? Egal, ne? Und ja,
ich behaupte mal, das ist so eine Folge, die funktioniert perfekt so auf dem Second Screen. Wenn du irgendwas so am Computer daddeln oder so bist,
genau.
Und die läuft so nebenher. Ich glaube, dafür ist die Folge wie geschrieben.
Ja, aber damals gab es keinen Second Screen, ne? Du hast ja schon, du konntest doch, ja gerade mal den anderen First Screen
leisten. Nicht. Also ich hatte immer am PC parallel gesessen.
Ja, okay. Was gedacht. Ja, das stimmt.
Aber ja.
Okay. Also ich würde Peter Watts auch eine Versicherung abkaufen. Der macht das wirklich
total. Sehr gut.
Ja, der ist so wirklich furztrocken, ne? Der strahlt ja eben so was Seriöses sowieso aus. Und dann kann er auch noch
gut reden. Ich darf Vertriebler.
Ja, hast du unterschrieben. Und dann hast du schon wieder 100 Euro weniger im Monat. Also das ist wirklich, der Mann kann
ich
das.
Ich glaube, der kann dir auch sehr subtil die Angst verkaufen, ne? Weißt
oh
du, so
ja.
Dieses, die können das, die müssen die Versicherung nicht abschließen, aber denken sie, ja, Apokalypse kann auch morgen kommen.
Genau, die kommt spätestens am 1.1.2000, dann sind sie reich.
Das ist völlig ihre Entscheidung.
Ja. Sie müssen nicht unterschreiben, sie können.
Genau. Ja. Genau. Ja. Ich glaube, die fahren jetzt schon in das Haus, ne? Ist das jetzt nicht so, dass...
Es geht zuerst, glaube ich, noch, trifft man noch in die
stimmt.
Theatergruppe hier. Um diesen Ben Fischer, der aussieht wie Kevin Sorbo auf Wish bestellt.
Stimmt.
Wobei auch da gar nicht richtig erklärt wird, was mit dem eigentlich so auf sich hat. Ne? Das ist halt irgendwie der Leiter der Theatergruppe oder so.
Ja,
ne?
Genau. Kevin Sorbo, wie geil.
Ja. Er sieht schon so ein bisschen aus wie Kevin Sorbo.
Jetzt,
ne?
Wo du es sagst.
Schmächtig.
Ja, klasse. Echt. Da bin ich das gar nicht drauf gekommen. Das ist wirklich, stimmt. Theatergruppe, ja, Theatergruppe.
Ja, der wird halt so ein bisschen shady auch dargestellt, ne, so auch da wieder, so irgendwie so eine Fährte ausgelegt, wo man denken kann, der verbirgt irgendwas, ne.
Ja, Laura Means hat ihm auch so finstere Blicke zugeworfen direkt, ne, direkt am Anfang. Mhm. Und,
Noch ganz wichtig, das ist ja auch so ein Ding, Laura Means sieht ja irgendwie ihren Engel jetzt die ganze Zeit nicht, während sie hier in dem Kaff rumhängt.
Genau.
Das wird ja auch noch die ganze Zeit so immer schwimmt so ein bisschen mit. Normal hat sie ja immer diese Visionen und jetzt hat sie die eben nimmer. Und die Claire spricht sie da, glaube ich, ja auch noch drauf an, ne? Dass sie ja, sie weiß, dass sie auch Engel sieht, aber jetzt momentan sieht sie halt keine.
Genau, das kommt direkt nach der Szene, wenn die sich das Zimmer, glaube ich, von der angeguckt haben. Zuerst ist es, glaube ich, die Catherine, die sich mit Claire mal auf so einer Bank trifft irgendwie, also die Klasse ist
genau,
auf so einer Bank.
Genau, das war auch die Stelle, wo sie hier vom Polaroid-Mann erzählt und so. Und erzählt Catherine ihr halt noch, dass sie auch mal Chronistin war und dass sie ja ähnlich irgendwie wie Claire drauf war. Ja, so, halt so bliblablub irgendwie, um so Vertrauen zu erschleichen. So kam ja das alles immer rüber, ne? Auch als Claire dann dieses Pferd gemalt hat am Anfang in der Mädchengruppe, dachte ich mal, als ob die so irgendwo das Eis brechen könnten, ne, wenn sie irgendein Gaul auf Papier malt, als ob dann ein 15-, 16-jähriges Mädchen lachen würde, ne. Also, ja. Sorry, die sind mitten in der Pubertät, die würden wahrscheinlich sagen, Alter, was willst du denn?
Genau. Ja. Weil du gerade sagst Pubertät, dann in dieser Szene ja mit der Bank, da rennt doch die, gerade die rennt doch noch auf so eine Art, ich weiß gar nicht, was das ist, so ein Drehding halt auf dem Spielplatz und lässt sich dann noch so drehen und dann schaut doch die Lara Mead so ganz ernst die an und dann wird die auch nochmal wieder mit von dem gleichen Strahler wieder angestrahlt und sie hat auch wieder so was Göttliches wieder, so was Heiliges, ist es wieder die Maria, so nach dem Motto.
Ja, genauso.
Genau, und Catherine sieht halt nichts.
Corriga-Tabs hochhält, weil kein Pardon. Genau so wird das inszeniert.
Ja, die dreht sich und hat den heiligen Aura um sich herum. Nicht einen heiligen Schein, sondern die Aura.
Ja, aber hat die nicht auch noch ganz was Wildes gemacht, dass sie so einen Armreif hatte und dass da so Kinder drauf gespielt haben und dann hat sie in diesem Armreif gedreht und dann sind die Kinder irgendwie von diesem Ding abgehauen und dann ist sie da drauf gegangen und hat den Spotlight gekriegt. Das war auch alles so, okay, was sollte das jetzt schon
gefallen?
Ja, das war aufgefallen. Es waren so subtile Dinge in dieser Folge im Subtext. Im Subtext des Subtextes hier. Das ist irgendwie. Aber im Grunde haben wir ja so einen Hauptkonflikt, ne? Dass Claire wird ja quasi von Lara Means irgendwie ernst genommen. Also die sagt hier, das ist eine Seherin und so weiter. Und die sieht halt auch irgendwas. Genau, und ihr großes Problem, also Laras Problem ist, dass sie ihre Engel nicht mehr sieht. Aber irgendwas sieht sie. Sie sieht halt das Göttliche an dieser Claire oder das irgendwas an dieser Claire. Und Catherine ist doch die ganze Zeit auf diesem Trip, dass sie sagt, naja, ich will mich ja nicht festlegen. Aber eigentlich habe ich mich schon festgelegt, dass die uns verarscht. Also das ist so ein bisschen dieses, finde ich, irre. Und dann ist halt immer die Frage, wer hat halt recht? Ne? Ist das so, dass das ist so ein bisschen so, irgendwie haben Lara und Catherine so ihre Scully Mulder-Phase hier irgendwie, so ein bisschen.
Ja, genau. So ein bisschen schon.
So ein bisschen so Skeptic und Believer.
Mhm. Ja, so eine gewisse Dynamik wird da mit reingestreut.
Und beide wirken so ein bisschen, als wären es die Ex von Frank, weißt du, die sich irgendwie jetzt um die Wahrheit prügeln irgendwie. Also ich weiß auch nicht. Also das ist ganz wobei ich es eigentlich cool finde, dass die beiden das jetzt mal, weil das ist etwas, was hat sich in vorherigen Folgen auch schon so angedeutet, dass Frank so ein bisschen zwischen den beiden steht irgendwie. Also das eine ist halt die Frau und das andere ist, ne, da ist so die Familie, die so ein bisschen Opfer der Millennium-Gruppe, dieser Arbeit wird und dann ist aber diese Lara Means, die ist quasi die Millennium-Gruppe und das eine ist sozusagen die Frau der Familie, das andere ist die Frau vom Job. Und da gab es immer so eine gewisse Rivalität. Das hatten wir auch in der letzten Folge. Und es ist eigentlich jetzt cool, dass wir den beiden mal so den Raum geben dafür. Nur sie haben jetzt nicht so was Geiles draus gemacht, aber vom Setting und vom Konflikt her ist es eigentlich gar nicht schlecht. Also weil die ja wirklich von ganz unterschiedlichen Bereichen herkommen, sage ich mal. Das fand ich eigentlich ganz
cool. Da hätte man könnten viel mehr draus machen.
Ja, genau.
Definitiv.
Oder überhaupt was draus machen.
Harte Worte, aber
ja. Aber diese Grundkonstellation fand ich eigentlich ganz cool. Auf jeden Fall, wenn es ewig hier hin und her geht und Maria Magdalena, das ist dann auch genau, dann sagt halt ja die Lara Means, ne, hier, dass Maria Magdalena der einzige Apostel ist, der die Lehren Christi richtig verstanden hat und so weiter und so weiter und diese ganzen Geschichte. Und dann fahren die beiden Damen aber mal zum Haus von Claire und der Vater zeigt einfach mal ganz cool das Zimmer von der Claire, wo ich auch so denke, ja, da wird die richtig begeistert sein.
Ja, das sagt er ja dann auch. Ja, der Vater, ne, der Ray, also den Schauspieler kennen wir ja
auch. Ja. Hab
ich schon aus so vielen Filmen und Serien.
Der ist auch voll gut, also.
Ja, der ist nicht schlecht, ja. Und die gehen da so ganz souverän in das Zimmer rein und die Lara Means, die greift da einfach rein ins Bücherregal und zieht da mal ein Buch raus, wo dann auch, wo dann drin steht, irgendwo eine Widmung vorne, so, ich glaube, hinten ist ein Einhorn drauf, wenn ich mich recht erinnere. Und wenn sie das Buch aufschlägt, dann ist auch noch irgendeine Widmung von einem Ben Fischer drin. Das ist dieser Drama-Lehrer.
Drama-Teacher.
Ja, wie sie es nennen. Und dabei ist es ja eigentlich, wie du schon sagst, Theaterlehrer. Und Ray, der glaubt, dass dieser Ben die einzige Person eigentlich ist, die wirklich sich um das Wohl seiner Tochter ja eigentlich kümmert oder sorgt. Und dann bemerken die Frauen ganz schnell, dass da so eine Statue steht, und zwar eine schwarze Jungfrau. Und so eine schwarze Jungfrau, das besagt die Legende, dass das Objekt, also dieses Objekt, dass es sehr schwer wäre. Und wenn man es gegen seinen Willen bewegen will, bekommt man es eigentlich nicht weggehoben. Also, und
Catherine. Thor's Hammer.
Ja, genau. Ja, da wird jetzt auch noch ein bisschen, genau, nordische Mythologie mit reingespült jetzt. Jetzt ganz wild. Jetzt ganz wild. Um diese Figur rum stehen ja auch noch dann irgendwelche, Teelichter und so weiter. Also man sieht auch schon, es soll so einen kleinen Altar eigentlich darstellen. Und ja, die sagt ja auch, wie gesagt, die Lara Means, dass das schwer ist. Und Catherine, ja, die glaubt das natürlich jetzt mal gar nicht. Das ist ja logisch. Wie ihr ja schon vorhin gesagt habt, Mulder und Scully. Und Scully versucht dann wirklich, die Figur wegzuheben. Und du siehst so, wie sie dann versucht, so ganz, das schaffe ich nicht, nach dem Motto. Und die Figur ist anscheinend so schwer, dass die Catherine das nicht schafft. Aber in dem Moment, wo Lara Means hier anfassen will und hochheben möchte, ja, da kommt Claire reingerannt. Und Claire rennt sofort auf die Figur zu und nimmt die weg, wie als wäre es Plastik. Mhm. Ja, so ganz leicht, zack, weg. Ja, hat der Vater noch irgendwas beigetragen eigentlich in diese Szene? Glaube ich nicht so richtig. Ne?
Ich glaube es nicht. Ich glaube, er wollte ein gratis Tagebuch noch reichen zum Durchlesen.
Ja.
Genau, sie hat jetzt alles rausgerückt, dem war alles egal. Ne?
Genau so. Nee, dann kommt auch schon, glaube ich, wieder ein Szenenwechsel.
Ja. Aber man hatte so ein bisschen, also ich weiß nicht, das kommt, ging euch wahrscheinlich genauso. Man hatte, finde ich, so ein bisschen den Eindruck, dass dieser Ben Fischer irgendwas hatte mit der ja. Claire oder so, ne? Ja, irgendwie, der wirkte so der nette Drama-Teacher, der ihr so der ihr hier die Hauptrolle in dem Theaterstück gibt und so. Wer weiß, was da noch alles so läuft. Ja. Und das war irgendwie so diese Vibes hatte ich dann irgendwie direkt. Ich glaube, die hatte auch Catherine, ne? Und ja, aber natürlich war das nicht so. Natürlich ist er in Wirklichkeit voll der Good Guy. Also, ja,
ich weiß gar nicht mehr, was meine Notizen mir jetzt sagen wollen. Weil ich hatte mal dann aufgeschrieben, Claire ist weggelaufen mit den Freunden. Also anscheinend läuft sie ja dann irgendwie weg. Claire, ja. Und dann hatte ich mir aufgeschrieben, Claire geht in die Vergangenheit zurück. Was meint sich denn damit? Claire
geht in die Vergangenheit, du meintest
zurück. Fischer damit ist auch da. Hat sich mal Boot aufgeschrieben.
Ah, ja, mit dem Boot. Also das ist, glaube ich, wenn Lara und Catherine da irgendwie noch im Wohnzimmer sitzen und dann geht's genau um diese Engelgeschichte, wo sie dann irgendwie sagt, also wo Claire der Lara Means sagt, hey, und hier du siehst deinen Engel nicht mehr und so weiter oder du kannst Engel sehen, und sobald sie das aber ausführen will, dann spaced die so weg und dann ist es so, dass sie sieht ein so ein Boot, wo diese schwarze Maria-Statue da so drin sitzt. Und ich glaube auch mit so einem Voice-Over, dass die irgendwie irgendwo herkommt oder so. Und das erklärt, glaube ich, die Lara Means später auch, dass die so das Gefühl hat, ich glaube, die ist wirklich in die Vergangenheit gegangen. So ein bisschen wie Lara Means vor ihrem Auge da die Wolken lang fliegen. Das ist, glaube ich, so was
Ähnliches. Stimmt, das hatte ich damit gemeint. Weil Claire geht in die Vergangenheit zurück. Jetzt muss ich mich selber
was machen. Ja, du musst mir jetzt immer sagen, was du aufgeschrieben hast, und dann erklären wir das.
Pass auf, vier Sätze jetzt.
Ne? Ja, okay.
Ein Opfer ist notwendig. Reverend verlangt Taufe der Mädchen. Claire widersetzt sich. CGI aus der Hölle.
Okay. Ja, sehr gut. Das sind aber jetzt einige Szenen. Also.
Ja, ja, klar.
Genau.
Aber es trifft so unheimlich gut zusammen.
Das ist super. Das ist absolut super. Ich weiß jetzt gar nicht, warte mal, wo sind wir jetzt? Sie rennt jetzt irgendwann weg, ne, Claire?
Mhm.
Warte mal, wie war denn das? Genau. Sie rennt weg. Ach ja, und dann sind sie auch bei Ben Fischer im Büro irgendwie, ne? Mhm. Dass sie irgendwie, Catherine ist wie immer skeptisch und der Fischer erzählt da so, also der kommt jetzt zum ersten Mal überhaupt so richtig vor, also der steht immer nur so dunkel in der Ecke oder so, so wie Voldemort oder so, und jetzt redet er auch mal und der sagt dann auch sowas wie, die Leute haben immer Angst vor ihrer Gabe und so weiter, und der erzählt dann auch sowas wie, ich glaube, der spricht auch die Lara Means auch noch auf ihre Gabe an. Vielleicht macht er das auch später oder so. Der weiß auf jeden Fall total Bescheid. Und dann ruft, glaube ich, der Vater an und sagt, hier, die ist abgehauen und hat die Statue mitgenommen. Und dann ist nämlich dass sie im Wald sind bei ihren, das ist auch so geil. Lara sagt dann, die ist im Wald bei ihren Freunden, wo die höhere Macht ist. Und Catherine fragt sich, okay, woher weißt du das?
Ja, weil da die Macht ist.
Ja, ja. Ja, ja, aber warum? Wieso? Ja, weil ist halt so.
Ja, genau, weil da halt, wie gesagt, weil die die Lara Mead sagt nämlich danach, weil da die Macht ist. Und dann siehst du nämlich gleich dann diesen Cut und dann laufen sie ja dann wieder durch so einen spooky Wald. Ne? Das könnte auch Mulder und Scully wieder sein.
Ja, ja, total.
Weil Lara Means läuft vorweg, hinten dran Catherine mit einer Taschenlampe noch. Und ja, ich glaube, die sprechen auch noch mal ganz kurz über Frank, irgendwie so was Inhaltloses. Also das ist auch wieder so.
Ja, also eigentlich so, dass diese Geschichte, dass die. Also so halbinhaltlos, ne? Dass die Millennium-Gruppe, dass die immer so Geheimniskrämerei macht und dass die mal bitte jetzt Klartext redet, hat sie echt langsam die Faxen dicke hier, die arme Catherine. Aber sie kriegt trotzdem keine Antworten, weil so ist das hier in dieser Serie.
Stimmt. Ja, und dann sprechen sie da mal kurz darüber, ob die Jungfrau, die sie gesehen haben, also die Jungfrau Maria war in der Kirche, das wird auch nochmal kurz angesprochen, ne? Also wenn die unterwegs da jetzt durch den Wald laufen und dann sagt die Lara, ja, das war eine Vision, aber die haben nicht die Jungfrau Maria gesehen, sondern Maria Magdalena. Frag mich nicht, was der Unterschied ist. Das glaube ich wahrscheinlich, dass es das, was das wieder aus diesen gnostischen Texten wahrscheinlich stammen sollte.
Ja gut, jetzt sind noch der zwei, jetzt muss ich mal, also ich habe jetzt einen Soloplan, aber Jungfrau Maria ist doch quasi Mutter von Jesus. Und Maria Magdalena war doch diese heilige Hure.
Oh, okay.
Aber aus der dann die heilige Hure gemacht wurde, das sagt dann irgendwie Lara Means, aber ich bin jetzt auch nicht.
Oder so.
Ja. Aber jedenfalls ist es eine andere Person. Also genau, es ist nicht dieselbe Person, ne?
Da war ich wahrscheinlich im Religionsunterricht eingeschlagen, keine Ahnung.
Gab es da nicht irgendeine geile Sat.1 Eigenproduktion mit Sandra Nädel oder wie sie heißt?
Nädel.
Was klingelt da bei mir im Kopf?
Es gab mal die heilige Hure als
Sat.1. Ne?
Irgendwas war da.
Aber ob der das Film, Maria Magdalena, ja genau, der Filmfilm. Ja. Es gab sich aber den Filmfilm und das alles gesponsert von Radeberger.
Ja klar, hier du brauchst wahrscheinlich einen Kasten Radenberger.
Die Älteren erinnern sich.
Die Älteren erinnern sich, ja genau. Beim selben Sender, wo auch mal Millennium lief auch, ne?
Also, stimmt, tief in der Nacht nach zum 1.
Stimmt.
Ja, also das hat alles schon seinen Sinn, was wir hier erzählen. Aber warte mal, apropos Sinn, wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier irgendwie im Wald und dann ist doch diese Gruppe da im, also wir haben jetzt eigentlich wieder dunkel, hier diese ganzen Rosenkränze hängen da überall und so, und dann ist jetzt, die tanzen da wieder so und dann ist auch dieser Ben Fischer ist auch da und der sagt nämlich jetzt auch, das war das, was du dir aufgeschrieben hast, irgendwie ist, es muss ein Opfer, muss doch gebracht werden oder sowas, das sagt er doch dann, glaube ich, ne?
Genau, und dann rast doch der Pfarrer aus und sagt, das geht jetzt alles zu weit, er verlangt die Taufe der Mädchen.
Ja, genau, das ist ja schon wieder in der nächsten Szene, ne? Wieder, ne?
Die Zwangstaufe. Wo ich mich auch frage, also die sind auf so, erzähl.
Nee, das ist doch aber dann auch schon, jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch hier absolut christliches, brüdes Amerika.
Ja, genau.
Das sind doch keine 5 Mädchen in dem Alter ungetauft. Das kann mir doch keiner erzählen, dass da vielleicht mal
eine Familie
oder so drunter ist.
Ja, aber die mussten, glaube ich, nee, aber ich glaube, die mussten jetzt quasi nachgetauft werden, so über, weißt du, so wie Auffrischung,
weißt du,
Corona-Impfung.
Genau.
Also ja, weil die einfach sich dermaßen krass irgendwie sich hier mit dem Bösen beschäftigen. Ich mich aber frage, wo sind die eigentlich? Die sitzen doch da irgendwie auf so Stühlen. Ist das im Polizeirevier oder wo ist
ja,
das?
Ja, irgendwo so ein Polizeirevier.
Ja, oder Krankenhaus, irgend sowas hat.
Ja, aber gleichzeitig wurde später erzählt, dass auch der Ben Fischer irgendwie verhaftet wurde oder sowas. Ne, der ist doch auch irgendwie weg. Also ich glaube, das ist irgendwie ein Polizeirevier, aber es ist alles ein bisschen wirre.
Ja, das ist wirklich ein bisschen wirr, ne?
Ja, aber der Vater, der bleibt seiner Linie treu, der sagt, ja, nee, ist okay, das mit dem Taufen, das kann man machen. Also alles geht, wirklich alles egal.
Zwangstaufe.
Ja, wo kannst du unterschreiben?
Ja. Genau. Und dann kommt auch die Zwangstaufe und die Claire weigert sich und dann plötzlich erscheint Maria Magdalena so in hier bist du bei billigem CGI.
Alter, das war.
Oh, ist das so CGI schlecht, das stimmt. Boah.
Direkt aus der Hölle in die Kirche.
Boah, das war,
das war brutal. Wirklich brutalstens. Ne? Also spätestens da war jedem klar, nee, also, Leute, nein. Nein.
Was haben die eingewickelt eigentlich in 3 Lagen?
Ja, vor allem, die hat sich noch so komisch irgendwie ja so gedreht. Ja. Ich weiß gar nicht, so ein komischer Effekt, ne? Wie auf so einem Präsentierteller.
Der ist wie auf so einem Plattenteller, ne?
Ja, genau, wie auf so
einem. Mit 10 Wolldecken und Ja, und die schaut dann nur mit dem Gesicht raus, also die sieht wirklich komplett eingewickelt aus, wie so eine Mumie eigentlich schon fast.
Also es ist, also wenn als bei Preacher der liebe Gott erschienen ist, ne, das war ja schon ähnlich cheesy. Also das war ja auch witzig gemacht, das hier war, das kann doch keiner ernst gemeint haben.
Jetzt war doch, ja, aber ich meine, deswegen kein Mensch, aber deswegen sagt Claire ja auch, Mutter vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja. Ich finde, das passt.
Passt wirklich. Sehr gut.
Meta, sehr Meta. Meta, ja, genau. Gut. Also da waren, glaube ich, die Effekte gemeint. Das war jetzt nicht die Erscheinung. Nein, aber was ich also, krass fand.
Brutal.
Aber was ich krass fand an dieser Sache war eben, weißt du, ich habe ja noch vorher so gelobt, wie geil ich das fand, weißt du, mit dass die Realität ist so unklar, weißt du, da ist einmal erzählt, das ist so der Spot und dann beim anderen erzählt, nein, das war ganz anders und so. Und hier hast du so voll drauf, weißt du, so voll drauf. Alle haben jetzt diesen Effekt gesehen. Und da frage ich mich,
weißt du, was jetzt geil?
Ja, was?
Was jetzt geil gewesen wäre, wenn jetzt wieder irgendwie die Jungs sagen, nein, das war ganz anders, weil ich dann ja wieder so ein bisschen rückgespult und dann siehst du einen Typ, der im Bettlaken einfach so das Bild läuft.
Irgendwas. Aber diese Folge, die tut das jetzt völlig ernst. Und da frage ich mich halt wirklich, weißt du, wie alle, inklusive Catherine, machen jetzt irgendwie weiter Business as usual irgendwie. Weißt du, die haben so eine fucking Erscheinung gesehen. Also vielleicht war die Erscheinung so billig, dass selbst die gesagt haben, die Leute, die sie gesehen haben, nee, wir waren alle besoffen. Ich kann das nicht ernst nehmen. Aber irgendwie, du hast jetzt einen Schnitt auf, alle sind total vor der Kirche voll aufgeregt, auch so der Pastor und Alex sind komplett sprachlos und verwirrt. Mhm. Aber alle sind ja der Meinung, sie haben das da jetzt wirklich gesehen, inklusive Catherine Black. Und das, also da bin ich raus.
Ja, das ist absolut raus.
Ich voll raus. Oh Gott. Alter, das war wirklich krass. Ich muss dir so noch mal ein Wort sagen zu diesem Alex, ne? Mhm. Diesen Schauspieler, das ist ja auch so ein bekannter Kanadier, Brandon Fletcher ist das, ne? Und das ist so ein Typ, der hat so 100 Millionen Filme gemacht und unter anderem, also ich kenne ihn als Horrorfan ja auch als Amokläufer in Rampage von Uwe Boll.
Ja, genau. Jetzt weiß ich, woher ich den kenne. Ich habe die ganze Zeit überlegt. Stimmt.
Aber der hat in Revenant mit Leonardo DiCaprio, der hat in Freddy vs. Jason, also Filme, vor allem wenn sie in Kanada gedreht werden, ist eigentlich Brandon Fletcher immer dabei, erste Reihe. Und der ist auch ein guter Schauspieler. Der hat halt so eine sehr, sehr spezielle Fresse irgendwie. Ja, gut, aber ja, aber der ist halt irgendwie, trotzdem, der ist auch so eine Marke, weißt du, irgendwie, ne? Und hier ist er ja wirklich sehr jung, ne? Aber ich kenne ihn vor allem aus Rampage mit, hier von Uwe Boll, ne?
Uwe Boll, unser Meisterregisseur in Hollywood, ja, stimmt.
Den habe ich jetzt tatsächlich gesehen auf dem Weekend of Horrors in Köln, ne? Der hätte mich fast überfahren mit seinem Benz, als er einen Parkplatz gesucht hat, ne? Und, das ist schon ein interessanter Typ irgendwie. Also, das ist ja so ein Typ, der eine Banklehre, glaube ich, gemacht hat, ne? Und dann hat er ja plötzlich in Hollywood so diese Millionenbudgets irgendwie zusammengebaut. Die hat da Schwerter des Königs mit Jason Statham und solche Sachen.
Also ich finde, das ist eine Biografie, die kann man auch auf Spotify hören. Die ist wirklich hörenswert. Also Boll ist, der ist mega, der Typ. Also ich finde den wirklich mega. Ja. Ich hatte auch immer super gern Boll Blasberg gehört. Hatten sie ja leider dann irgendwann aufgehört, einen Podcast nochmal, aber wirklich Wahnsinnstyp.
Also es ist auf jeden Fall super lustig irgendwie, ne? Also der wird ja immer so als schlechtester Regisseur ever und so, aber ich finde, er hat ja schon irgendwie auch was geschafft. Also ist er jetzt definitiv. Also
bei allen Uwe Boll Filmen mitgespielt hier, ne? Blood Rain hat er mitgespielt, wie das aussieht. Blubberella hat er mitgespielt. Mhm. Rampage hat er mitgespielt, genau.
Ist in Arrow
hat er 7 Folgen mitgespielt, den hat er in Arrow gespielt.
Ist vielleicht hier
Alone in the Dark hat er mitgespielt.
Ja, ist vielleicht Trauzeuge von Uwe Boll oder so.
Ja, kann sein. Der ist
so alt. Ich hab keine.
Und sieht älter aus.
Ja, der hat aber irgendwie 150 Filme gemacht oder so, ne? Hier, der. Mhm. Also ist schon irgendwie geil. Nee, was ich bei Uwe Boll auch so geil fand, ich finde das ja witzig, der hat ja hier die ganzen Kritiker haben doch irgendwie, die hassen ja Uwe Boll, ne?
Ja,
Uwe Boll ist ja der schlechteste ever, ne? Der Ed Wood nur noch schlechter, ne? Also Ed Wood ist ja so schlecht, der ist schon wieder gut und Uwe Boll ist so schlecht, der ist einfach nur schlecht. Das ist so ein bisschen so die allgemeine Kritikermeinung. Okay. Und dann hat auch Uwe Boll mal Raging Boll gemacht, wo er doch gesagt hat, ich habe die alle zum Boxen eingeladen und so. Hat er gesagt, hier, jeder Kritiker, der kommt, der soll sich mal mit ihm in den Boxring stellen, dann kriegt er einen auf die Fresse. Ich fand, weißt du, solche Aktionen fand ich halt einfach schon lustig. Und dann so Raging Boyle, so wie Raging Bull. Das war schon irgendwie, also ist schon ein Original, ne? Und der, wie gesagt, Brandon Fletcher.
Das Letzte würde ich noch sagen. Und Uwe Boll hat ja so eine Dokumentation über die Bandidos gemacht. Kann man auch auf Amazon schauen. Die hatte ich mir auch gekauft. Mhm. Die ist auch sehenswert. Also er macht schon coole Sachen. Das ist, ich glaube, immer so, dass hier, also Schwerter des Königs, da waren ja auch ein richtig guter Cast und so dabei, aber da ging, glaube ich, auch einige schief. Und ich glaube, das war dann so der Wendepunkt, wo man dann so richtig als schlechten als schlecht bezeichnet hat.
Kommt zu, schon immer ich glaube, schlecht war der, also ich fand auch schon sowas wie Alone, wie hieß der, Alone in the Dark oder wie?
Alone in the Dark.
Mit dem, das doch mit Christian Slater.
Jürgen Brochner.
Wow. Stimmt, Jürgen Brochner spielt aber auch in diversen anderen Balls, fällt mir mit. Ja. Aber die waren schon, die hast du teilweise auch nicht verstanden, manchmal diese Filme, weil die so irgendwie so komische Szenen aneinander gereiht haben. Also es war ganz seltsam. Ich glaube, die wurden halt wirklich sehr schnell runtergekurbelt, aber ich glaube, das Problem war, glaube ich, Blood Rain. Ich glaube, der war sehr teuer. Dieses Vampir-Ding mit dieser Christina Loken oder wie sie heißt, aus Terminator 3.
Und der ist, glaube ich, auch noch am Start.
Ja, wie immer.
Ja, den
kriegt unser zweiter Mann in Hollywood.
Genau.
Absolut, ne? Und und ich glaube, der war dann so teuer, dass es dann irgendwie dann nicht so lief oder so. Was ich immer lustig bei Uwe Boll fand, war immer, dass er so gesagt hat, er hat immer so einen Film so produziert und dann hat er die Leute immer, weißt du, so 2 Wochen vorm Dreh hat er dann die alle Hollywood-Stars angerufen und gefragt, ob irgendeiner in 2 Wochen Zeit hat. Und so hat er die dann immer ganz billig bekommen, weißt du? Und die gesagt haben, oh, wir haben gerade nicht, weil es irgendwas ist wieder auseinandergebrochen oder verschoben.
Das erzählt er auch noch ein bisschen in der Biografie, glaube ich.
Wieder. Ah, das muss ich auf jeden Fall mal hören.
Das ist lange her, wo ich die gehört habe. Die war wirklich hörenswert gewesen.
Also ist, glaube ich, jemand, der...
Til Schweiger.
Ja, genau. Der hat sich, die habe ich sogar im Kino gesehen, das ist unglaublich. Und der hat sich, glaube ich, ganz gut so durchgemogelt durch diese Welt und konnte das irgendwie. Jedenfalls,
der hat halt einen Haufen Kohle im Endeffekt mit DVDs und so gemacht. Ne? Mhm. Das war ja immer so, die Filme an sich, das war schon immer so ein gewisser Kult, den er da produziert hat. Und das ist halt dann immer so im Aftermarkt auf DVD oder da gingen die dann halt immer hoch, die Verkäufe.
Ja, und wenn dann wieder so ein paar Dollar da war, dann hast du halt Brandon Fletcher angerufen und gesagt, hier, Rampage 4,
genau.
Was machst du in 2 Wochen? Ah, gepasst schon.
Ich hab Zeit.
Genau, jedenfalls. Was musste immer an Uwe Boll. Irgendwie passt es ja auch zu dieser Folge, dass es eine Uwe Boll-Verbindung gibt. Auf jeden Fall stehen jetzt hier der Pfarrer und sein Sohn da vor der Kirche, sind also komplett geflasht von diesem Bolschen Effekt.
Wäre ich auch gewesen.
Wäre ich auch gewesen und denke, oh geil, der krass, ne? Und ich weiß gar nicht, und was machen unsere beiden Damen hier? Die sind
Die reden so. Irgendwas Christliches.
Ja, es ist wirklich wirre, ne? Ja. Da war das nämlich auch, von wegen, hier kommt das nämlich mit, dass hier der einzige vernünftige Apostel wurde zur billigen Hure gemacht, erzählt dann irgendwie Laura Means und Catherine beschwert sich schon wieder mit, dass die Millennium-Gruppe alle Fäden zieht und so weiter. Und dann beschwert sich aber irgendwie, dass die Lara, dass sie sagt, hier meine Fähigkeiten mit den Seen, mit den Engeln und so, das ist der Grund, warum die Gruppe zu mir kommt. Deswegen kommt sie auch zu Frank. Mhm. Aber im Grunde sind das alles wieder so reingeworfene, hier so Nuggets, weißt du, man da im Bullshit Kopf denkt.
Bingo.
Das Bullshit-Bingo, wo du denkst, oh, hier kommt was Wichtiges. Und dann, das haben sie eigentlich gesagt, nix.
So ein bisschen shady Gespräch zwischen Peter Watson.
Ja.
Ein bisschen davon, ein bisschen davon.
Ja, genau. Also die wissen schon wie, ne? Und dann irgendwie eine Augenbraue hoch und das passt dann schon. Und genau. Ja, und im Bottomline ist jetzt irgendwie am Ende, dass aber irgendwie kommt dann so mit, dass Lara Means sagt, hier, du musst dich um deinen Frank kümmern, der darf nicht alleine sein, aber der ist jetzt halt nicht da, also kümmert sich Catherine jetzt um Claire. Das ist jetzt so ihr Plan. Und deswegen geht sie auch in diese Schule. Um jetzt zu gucken, was da abgeht. Und irgendwie sind wir noch kurz im Polizeirevier, wo der Fischer jetzt auch sagt, haben Sie den Projektor gesucht oder so? Also der versucht doch diese geile Erscheinung zu rechtfertigen. Es wäre ganz einfach, den Projektor würde ich gerne mal sehen. Und da kommt da. Genau, so ein altes Dia-Ding. Auf dem Plattenteller, weißt du, dass sich irgendwie dreht oder so.
Genau.
Wie haben sie den Dreheffekt hinbekommen? Ja, genau. Ja, und da wird eigentlich auch klar, dass die beiden sich irgendwie kennen, ne? Dass das mit dieser Family ist. Mhm. Und dann sagt der Fischer, hey, aber ich war irgendwie der Mentor, ich bin hier eigentlich der Good Guy, ich bin ja nicht der pädophile Theatertyp, sondern ich bin hier der Mentor. Und seien Sie mal, Sie wären ja happy gewesen, hätten Sie damals mal einen Mentor gehabt, ne? Hier, Laura Means, damals, als du deine Engel gesehen hast und 13 warst oder so. Und so jemand hätten sie gebrauchen können und so weiter. Und da kriegt er eben auch raus, dass sie ja, dass sie Engel sieht, aber jetzt nicht mehr. Und da erzählen die halt auch irgendwie nur so wirres Zeug.
Ist ja. Der nicht sogar irgendwie Teil der Millennium-Gruppe gewesen? Das war doch auch irgendwie so.
Nein,
da bin ich auch durcheinander.
Kommt ja.
Da bin ich schon gerade eben zu weit.
Das ist komplizierter. Ich weiß gar nicht, das war jetzt hier.
Ja, aber jetzt kommt ja langsam so, spannen wir jetzt ja den Bogen quasi zum eigentlichen Anfang, ne? Mhm. Wo halt genau. Die Szene kommt, wo dieser Schuss ausgelöst wird. Man soll ja dann vermeintlich denken, Claire würde erschossen werden, aber Kevin Sorbo stürzt sich vor sie heldenhaft und fängt die Kugel ab.
Ja, so wie so ein Bodyguard das halt macht, ne? So, nein.
Genau, und jetzt kriegen wir auch mit, dass Alex derjenige ist, der geschossen hat. Ne? Das ist ja
genau.
Dieser
genau.
Noch gar nicht klar. Weil kurz dachte, denkt man, oder könnte man auch denken, oder es könnte die Absicht der genialen Autoren gewesen sein, dass man denkt, Kevin Sorbo hätte vielleicht auch geschossen, weil das wird auch mal so ein bisschen nahegelegt, weil der sowas erzählt mit, das muss ein Opfer geben und all so ein Kram. Aber in Wirklichkeit ist Kevin Sorbo hier der Clint Eastwood in The Line of Fire. Und stirbt auch richtig geil, weil er auch sowas Wirres erzählt im Sterben, sowas wie die Sterne des Meeres, der Stern des Meeres wird sich heute bewegen oder irgend so ein Kram. Ja, famous last words, weißt du? Und es ist schon sehr. Und Alex hat halt geschossen, weil er das nicht ertragen kann, dass Gott mit dieser, ne, sich in dieser scheiß Claire da offenbart hat und nicht ihm, er ist ja schließlich der Sohn des Pfarrers. Was das denn jetzt soll, und der war es komplett frustriert und so. Aber aber ich fand es schon echt interessant, was der erzählt, der Stern des Meeres, der hat sich heute bewegt.
Ja, das hat ja am Anfang ja auch diese Schulleiterin gesagt, die hat ja gesagt, warum soll sich denn die Maria noch solchen jungen Gören da offenbaren, ne? Und das hat der ja auch gedacht, und warum gerade ausgerechnet diese, wie die Jugend heute sagen würde, Bitches hier, das geht doch nicht, ne? Also.
Ja, aber bei ihm war noch so eine gewisse Eifersucht, ne? Weil er ist ja schließlich hier der Sohn des Pfarrers. Also wenn sich schon jemand hier, dann bitte bei ihm, ja. Also
dann nicht bei ihm, Martin, und nicht irgendwo, ja, bei den
Mädchen. Weil was sie auch nicht erwähnt haben, dass die Claire raucht und auch, dass die Claire auch wegen kleinen Diebstählen schon Stress hatte. Ja. Also das hätte der Alex schon dreimal gebeichtet. Also so ist der, ist ja anders drauf, aber hilft alles nichts. Ich frage mich auch, wo der die Knarre hat. Das ist jetzt ein anderes.
Ja, das ist ja USA. Das ist kein Problem. Papa hat eine Waffe daheim.
Er sagt ja dann noch so, ach, er wollte das ja eigentlich gar nicht.
Ja, der wollte das eigentlich.
Er lässt noch irgendeinen Satz, lässt er noch fliegen. Das wollte ich
ja gar nicht. Es ist nicht, wie es aussieht. Ich glaube, er wollte sie auch nur
erschrecken. Aus Versehen abgedrückt.
Ja. Ich habe es aus Versehen geladen, mitgenommen und abgedrückt.
Kann ja passieren. Ja, wenn man Hirsch erschießen will oder so.
So, und dann geht nochmal ein geiles Bullshit-Bingo los, weil dann
er
dann irgendwo erzählt, ne, dass Claire ja eventuell Nachfahrin von Jesus ist.
Boah,
dass ein Fischer, ein Nachfahre der Merowinger,
die
sich irgendwie darum gekümmert haben, nochmal ein Bullshit-Bingo-Wort mit rein.
Das ist so und geil. dann auch diese typische CSI-Nummer, ne? Dass man halt, du erzählst nicht nur, das ist ein Nachfahre der Merowinger und die hatten dieses Tattoo, sondern wir haben sofort diese hochformatigen geilen Fotos, weißt? Also diese typischen Fotos mit diesem weißen Rand immer drum, ne?
Mhm. Vom Leichentuch von Turin, ne? Wo sie da
den
DNA-Abgleich gerade mal dabei hat. Zufällig habe ich hier zwei DIN A2 große DNA-Vergleiche, die ich genau übereinander schieben kann.
In einem braunen Umschlag.
Von einem Leichentuch.
In einem braunen Umschlag. Und und es wird wirklich die wahnwitzige Sache, dass eben Claire eine direkte Nachfahre von Jesus und Maria Magdalena sein soll irgendwie.
In dem aber Moment habe ich mich in Marcel Reich-Ranicki verwandelt und gesagt, Blödsinn. Das ist
wirklich. Ich glaube, ich habe einfach ein Bier aufgemacht.
Nee, das war
Es war wirklich so, was? Was? Aber das war wirklich, das ist wirklich dieses, das ist aber schon nicht mehr Bullshit-Bingo, das ist schon Bullshit, ich weiß gar nicht, wie das ist so Bullshit, das Bullshit-Kanone, die, weißt du, du ballerst das plötzlich
wirklich, irgendwie. Das ist die Kirsche auf der Torte.
Definitiv.
Ja, aber irgendwie eins von 100, weißt du, so, das ist so, wir haben ja nicht irgendwie die Kirsche, sondern eine Glaskirschen, ne, sondern wir hauen ja immer mehr raus, weißt du, so Turina, Leichen, also
Grab, ja, Mero, das ist einfach, ja.
Und dann, Mero, es ist so viel. Diesen,
ich hatte dazu verstanden, mit diesem hier Familie, dass sich dazu auf die Familie von Jesus Christus bezogen hat und nicht auf die Millennium-Gruppe.
Ja, das denke ich auch.
Ich habe das so verstanden, dass es eine Abspaltung gibt, die nennt sich The Family, also ne, und die gehörte, die Familie und die Millennium-Gruppe, die waren so vor 1000 Jahren, hatten die eine gemeinsame Vision, habt ihr irgendwie gesagt, aber hat sie gesagt, aber inzwischen haben die sich da irgendwie auseinander dividiert. Weil später gibt es ja auch dieses Buch, wo so Familie, und alle rennen ja plötzlich mit diesem Familienbuch rum irgendwie. Ja, also ich habe das so verstanden, dass das auch eine Abspaltung, also entweder der Millennium-Gruppe oder sowas ähnliches wie die Millennium-Gruppe ist.
Ja, so hast du die ganzen Abspaltungen der Eulen, Hähne, das ist wie im Kindergarten, so die Bienchengruppe, die Hundegruppe.
Ja, genau.
Wie ist das so? Das Organigramm sieht so aus wie gewöhnliche Ortskindergartengruppe.
Ja, genau. Und jetzt hier ist Family Entertainment. Jetzt haben wir hier die, die mit dem Grabtuch. Und dann kommt halt das Geile, dass dann irgendwie Claire sagt, pass auf, Catherine, ich bin gar nicht so hörig da der Millennium-Gruppe gegenüber. Ich gebe das jetzt einfach alles dir und du kannst damit entscheiden, was du damit machst. Punkt. Tschüss.
Genau, überlässt sie dann sozusagen, ne, dieser Welt, ne? Du siehst ja noch am Auto noch so einen vorbeilaufen, wenn die Catherine im Auto sitzt, ne?
Genau.
Der hat dieses Familienbuch in der Hand hat, ne? Ja, so ein Ledereinband. Und da schaut die Catherine auch so ganz intensiv auch an und sie wiederum ihn. Und der läuft dann an der Kirche vorbei und dann zieht die Kamera hoch und dann ist Ende. Also, boah, Leute.
Aber das mit dem Buch habe ich auch nicht
keinerlei, hat keinerlei Bedeutung mehr. Nein, für alle kommenden Folgen. Obwohl es ja eigentlich ein Riesenfass ist, ne?
Ja, natürlich.
Nachfahren von Jesu Christus.
Ja. Okay. Und wir haben gerade Maria Magdalena in der halt Kirche gesehen.
Richtig.
Genau. Es hat keinerlei Bedeutung mehr. Es wird
nie wieder drüber reden. Aber das ist halt die Scheiße damals, ne, dass du kein Smartphone hattest und keiner hat halt ein Foto von der Maria Magdalena. Da, na, dann hast du es halt direkt wieder vergessen. Heute wäre das völlig anders. Heute wäre das alles.
Die würden heute direkt die Folge zerreißen nach einer Minute nach der Ausstrahlung, wird die schon, beziehungsweise wenn die bei Netflix oder sonst wo hochgeladen wäre, würden die zerreißen ohne Ende. Also das früher konntest du wirklich die Leute so verarschen. Das war kein. Natürlich gab es ja schon Internet, also aber sagen, nicht in dieser Form.
Jetzt, wo wir nochmal drüber geredet haben, die war eigentlich ganz gut gewesen. Also so entertainmentmäßig war die gut. Ne? Das war zwar nicht das, was man erwartet hat oder was man sehen wollte.
Ah, die hat einen Entertainment-Faktor. Also ja, du kannst ein Trinkspiel draus machen. Definitiv. Ja, genau. Weißt du, wenn, sobald irgendwas kommt, wo du denkst, hey, das macht überhaupt keinen Sinn, aber die Gefahr ist, dass du schon nach dem zweiten Werbeblock dermaßen Hacke bist mit Alkoholvergiftung, das kann schon passieren, ne? Aber das mit der Family, da wollte ich auch mal drauf zurück, ja. Ne? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, sitzt doch Catherine in so einem Auto vor irgendeiner Kirche, wo ich auch nicht mal weiß, welche das genau ist, und blättert doch durch dieses Buch, hat selber diese Family-Chronik da, wo sie so blättert, wo dann irgendwas steht auch mit, sie wird in einem Boot kommen, was nämlich auch schon wieder diese Statue da ist irgendwie. Hier geht ja wieder alles durcheinander. Und dann läuft vor ihrem Auto, läuft so ein Typ lang, der eben auch, also den wir auch nicht kennen. Ich habe auch, ist das jetzt Kevin Sorbo oder so? Der ist doch tot und nee, jetzt irgendwer anders. Nee, der auch diesen Folianten da mit diesem Family da drauf hat und da langläuft und nur so guckt. Das macht doch alles irgendwie keinen Sinn. Also hat jetzt jeder dieses Buch oder was? Ist ja auf dem Weg zum Bücherschrank oder was ist denn hier? Ich hab das alles nicht verstanden.
Und es verteilt einer in der Stadt die Bücher, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Aber es sind doch diese alten Dinger, das waren so ledergebundene, weißt du? Genau. Das ist ja nicht so Scientology-Dinger. Ja,
Antiquariat.
Ja, so Foliant, wie du sagst. Nicht der Foliant.
Geiles. Aber ich hab's auch nicht verstanden. Ich hab mir aufgeschrieben, blablabla, Voiceover.
Genau, so ungefähr habe ich das auch.
Ein Mann geht über die Straße, der dasselbe Buch in der Hand hält. Ja, okay, und warum und wer ist das und wieso, weshalb, warum? Aber die Family kommt nie wieder vor, ja? Also in der ganzen Season. Nee,
nie wieder. Nee, also nee. Claire kommt Serie nie wieder vor.
Ja, ja.
Ja, ja.
Ja, Claire, genau, die würde ja dann auch von den Autoren sehr clever wieder rausgeschrieben, weil irgendwann hat er, glaube ich, die Lara Means gesagt, ja, eigentlich ging es aber gar nicht richtig um Claire, sondern eigentlich ging es die ganze Zeit um diesen Family-Typ, den Kevin Sorbo. Das hat sie irgendwann mal gesagt, in so einem Nebensatz. Also wahrscheinlich ist das auch okay, dass die gar nicht so wichtig ist. Diese ganze Marina-Erscheinung, Magdalena-Erscheinung ist nicht so wichtig.
Da mal wollte sich vielleicht ein Türchen aufhalten für eine Spin-off-Serie irgendwann.
Die dann heißt.
Unwahrscheinlich. Okay. Unwahrscheinlich, aber.
Die letzte Szene.
Könnte sein.
Die letzte Szene ist auch irgendwie komplett verwirrend, so ein bisschen. Lara sitzt dann in ihrer Wohnung mit lauter so Ikonen an der Wand. Irgendwie.
Stimmt, ja.
Und sie denkt noch nach, immer wieder, in ihrem 90er Jahre Porno-Look irgendwie. Und guckt wieder so lethargisch so eine brennende Kerze an. Und dann geht dieser Beeper los auf den Tisch und da ist dann diese Nummer 2000 drauf. Genau. Das heißt, das kennen wir ja von Frank. Sie wurde wohl auch immer so zur Arbeit gerufen.
Ja, das, genau, wie die anderen auch. Dann gehen dann wahrscheinlich dann so 10 Piepser dann an. Ja, ja, stimmt. Da habe ich gar nicht mal dran gedacht, das habe ich schon wieder verdrängt. Ja, genau.
Aber es macht auch alles keinen Sinn, nee. Weil es ist so ein bisschen, was soll das denn das jetzt? Das klingt so, weißt du, das klingt so, als wäre so, jetzt arbeitet die für die Millennium-Gruppe. Aber das tut sie ja schon das die ganze Zeit oder so, weißt du? Ja, ja. Da ist nichts Neues, außer ja, die wird jetzt halt angerufen, wahrscheinlich Peter Watts wegen Spesenabrechnung oder so. Ne? Das ist so völlig unwichtig, ne? Aber total egal. Aber ich weiß auch nicht, diese Folge. Ich meine, die inszenieren das alles immer geil. Ich glaube, das ist halt die Sache. Ne? Auch selbst diese Szene ist irgendwie cool gemacht oder so. Du denkst, das ist auch wieder eine Art von Bullshit-Bingo wieder. Du denkst aber, der kommt jetzt irgendwas und was kommt ist dann, ja, ne, produced by, ja.
Nee, es war so richtig Ende. Berieselung. Also die Folge war einfach nur so Berieselung. Könnt man gut schauen mit einem fantastischen Intro. Das war's.
Ja,
das war's. Wie du schon gesagt hast, Micha, also das kannst du mit einem Second Screen, kannst du das wegschauen und dann musst du nicht richtig zuhören, musst nicht aufpassen, das passt schon, ja.
Hast recht.
Hast recht. Die spielen ja auch am Anfang, wenn die da so im Kreis tanzen, dann ist ja auch diese christliche Symbolik ja auch nicht da, weil du hast einen Halbmond.
Das ist ja eher so Druiden, Vikar-mäßig.
Ja,
da denkst du ja alles an sowas, ne? Aber nicht an nichts Christliches, absolut nicht.
Definitiv so spielmäßig, ne? Schon, ja, stimmt.
Bullshit-Bingo auf allen Ebenen, ja.
Ja, ich habe auch irgendwo, habe ich mir einen Satz rausgeschrieben, ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt in einem Heft oder einem Buch war, da stand drin, Claire's Weg, wie viel, vielleicht zu viel, schreibt der Autor, die Episode jongliert mit religiöser Symbolik, feministischer Mystik und Thriller-Elementen. Da dachte ich so, feministische Mystik, ja genau. Also, feministische Mystik. Also, nur weil dieser Song am Anfang war und Maria, also ich weiß nicht, also...
Ja.
Also,
Mystik gab es ja viel.
Aber Feminismus, würde ich das nicht so rein interpretieren. Aber es nee. Aber Leute, die waren doch im Autorenzimmer auf Drogen, waren voll gesoffen, haben eine Buchstabensuppe irgendwie da angerührt oder was?
Das ist ein wilder Ritt. Die Folge ist einfach ein wilder Ritt. Und genau dafür lieb ich diese Folge.
Okay. Ja, so siehst du, ist die Folge, wenn du die für den Podcast schaust, wieder mit anderen Augen. Da gebe ich dir vollkommen recht.
Ja.
Weil sonst, ich muss ganz ehrlich sagen, war die scheiße. Entschuldigung, mir fällt da kein anderes Wort ein.
Die war nicht gut. Die war wirklich nicht gut.
Die war nicht
aber
gut.
Aber so viel Kurioso, also so viel kuriose Dinge und so drin. Ich weiß nicht. Und die einzige Folge ohne Frank Black.
Nee. Warte mal, lass mich überlegen.
Die einzige Folge dieser Staffel.
Ja, genau, richtig, genau. Weil es gab ja noch in der ersten Staffel diese Folge, wo der Vater immer seine Tür abgeschlossen hat und seine Mädels dann
mit dem
vergewaltigt
Lock
hatte.
Da.
Genau.
Ist bekannt, warum Frank Black nicht dabei war irgendwie? Nee, ne?
Das ist auch nichts gefunden. Aliens war ja schon gedreht. Keine Ahnung, wo der vielleicht irgendwo anders noch mitgespielt vielleicht. Oder man wollte einfach wirklich eine Catherine-Folge machen.
Also ja, mal so, für Catherine war es trotzdem keine richtig schlechte Folge. Für Laura Means war es ja irgendwie nicht die geile Folge. Die hatte schon bessere Folgen, aber für Catherine fand ich es... Ja, Catherine hatte auch bessere Folgen, aber ich fand trotzdem...
Der hergeleitet irgendwie.
Ja, ja.
Warum war Catherine überhaupt da? Weil irgendein Mädel behauptet, sie hätte eine Marienerscheinung gehabt.
Ja, aber weil die doch diese Schulleiterin, die das war doch eine hier so eine Uni-Freundin, die war doch beim gleichen Professor,
stimmt,
ne?
Ja, stimmt, so. Ja, doch, ja, da war's.
Und da hat sie doch auch noch gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, da war doch sowas wie hier, der hat doch große Stücke auf dich gehalten, der Professor, und die
meinte, ja, das ist schon so ein bisschen lazy writing.
Nee, und dann hat doch Catherine gesagt, nee, es waren, glaube ich, eher meine engen Oberteile.
Genau. Ja, genau.
Vielleicht also, ist das hier die Feminismuskritik oder
so. Ich wollte es gerade eben sagen, wahrscheinlich hatte das damit gemeint, weil die.
Da haben wir es doch.
Dass die Männer alle weg sind. Hier, ne, Frank Black sei nicht da. Also sobald Frank Black nicht da ist, hast du sofort eine feministische Folge.
Also, ja, möglich. Ja.
Aber das ist auch Peter Watts, ne? Das ist ja auch. Nur für 2-3 Mal, dann spricht der kurz mit Lava und das war's. Ne? Den siehst du ja auch die ganze Folge. Was macht der da hinten? Außer kurz mal auftauchen, mit Lava kurz reden?
Ja, und auch nur Unsinn.
Passt alles vorne und hinten mit. Die Erscheinung, absoluter Peak in der Folge.
Ich habe irgendwo mal gelesen, dass es so ist, dass die Schauspieler auch oft Verträge haben, dass die in so und so vielen Folgen dabei sein müssen oder dabei sind. Und dann müssen die sozusagen reinbringen in die Folge irgendwie. Und wenn es wirklich nur für ein paar Sekunden ist, da verdienen dann wahrscheinlich so viel, wie wir in 3 Monaten verdienen.
Ah, ja, das kann sein.
Haben ja eine Gewerkschaft in den USA.
So ein Gewerkschaftsding.
Also, ja, deswegen. Und dann muss der da rein, sonst dreht die Gewerkschaft hohl. Dann hast du gleich den Gewerkschaftsvorsitzenden bei dir sitzen und dann gibt's Ärger.
Ja, aber ich frage mich natürlich schon, was so ein Schauspieler, weißt du, hier von Peter Watts da, was der so denkt, weißt du, wenn der hier so eine Folge, wenn dann plötzlich hier über die Agentur oder so in der Post die Drehbuchseiten sind, weißt du hast dann so 2 Seiten oder so, ne? Mehr ist es ja irgendwie nicht. Und denkst nur so, was ist das?
Der denkt sich wahrscheinlich, ich muss von Florida jetzt nach Vancouver fliegen wegen 2 Sätzen. Also, toll, super. Okay, wahrscheinlich wird er gut entlohnt werden, aber
naja. Ja, aber du musst es ja trotzdem auch irgendwie spielen können. Ja, also du musst es ja irgendwie, weißt du, es ist, glaube ich, gar nicht so einfach, so einem totalen Unsinn irgendwas zu machen, weil es dann so klingt, als wäre es cool. Ne, ich glaube, das ist gar nicht so leicht. Also ich glaube, das musst du halt irgendwie können. Das musst du schon können. Also,
ja, irgendwie musst du da über den Schatten springen können. Ja, das muss irgendwie funktionieren. Ja. Da wird ja dafür bezahlt.
Ja, klar, aber ich finde es ja trotzdem immer wieder faszinierend, dass wenn du ihn siehst, dann du hast immer das Gefühl, der hat den kompletten Durchblick. Der schafft es ja auch diese Mystik dann zu transportieren, ne? Dass du immer das Gefühl, das hat ja immer sowas von so Spitze des Eisbergs, ne? Dass der es irgendwie schafft, aus diesen vollkommen idiotischen Sätzen trotzdem dir das Gefühl zu geben, als wäre da noch viel mehr. Und wenn du ihn dann fragen würdest, ja, was spielst du da eigentlich? Sagte ich wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung. Das ist irgendwie schon, es wäre mal interessant zu wissen, wie Terry O'Quinn an sowas rangeht oder so. Das ist schon spannend.
Ja.
Auf jeden Fall fand ich das jetzt, ich bin eigentlich sehr froh, dass du jetzt dabei warst, Micha, weil ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wir hätten uns durchgequält durch diese Folge.
Oh, und
so war das sehr unterhaltsam, muss ich. Also, hat sich definitiv
gelohnt. Sehr viel Spaß gemacht.
Ja, definitiv. Ich habe wieder viel gelacht. Das war wieder schön. Ja, kleiner Ausblick auf die nächste Folge. Ja, wir haben das ja schon am Anfang gesagt. Da kommt.
Ach, die ist wirklich gut.
Da kommt eine Folge. Da sage ich nur alleine schon die Musik. Ja, wenn ich die schon wieder, die höre ich jetzt schon wirklich in meinem Kopf.
Also es ist, muss ich auch sagen, eine von meinen Lieblingsfolgen.
Die gehört auch definitiv.
Eine der besten Folgen definitiv. Also so in den Top 3 würde ich sagen, ist es so entweder bei mir wirklich auf der 1 oder der 2. Ja, ich würde sagen, die 2. 1 ist die Folge, die übernächste Folge.
Oh, definitiv. Da freue ich mich schon mega drauf.
Aber wie gesagt, die nächste ist wirklich ganz hoch. Ist aber auch komplett anders, muss man sagen. Das sind 2 Folgen. Also die nächsten beiden Folgen sind so unterschiedlich, wie so unterschiedlich eine Zeit können eigentlich.
Ja, das ist wie beim Fußball, Kreisliga und Champions League. Also das ist
wobei eigentlich jetzt, wenn man die Folge hier noch dabei packt, haben wir 3 Folgen, die unterschiedlich eine Zeit
können. Ja, genau.
Das ist eigentlich wie von 3 verschiedenen Serien zusammengeklaut.
Das ist aber auch ein bisschen die Stärke von der 2. Staffel, ne, von Millennium. Also die ist ja wirklich echt
ein wilder Ritt. Bauch fand ich die beste.
Definitiv.
Man wird jedenfalls immer wieder überrascht. Man weiß nie, was als nächstes kommt. Das ist schon irgendwie sehr geil. Ja, ich freue mich. Ich habe ja wie immer alles vergessen. Also ich habe keine Ahnung, was die nächste Folge ist. Aber ich dadurch, dass ihr sie mir jetzt als positiv angeteasert habt, habe ich ja schon direkt wieder Bock, die zu gucken.
Dir wird die Musik nicht aus dem Kopf gehen. Weil glauben wir es. Glaub
du willst
es.
Oder nicht.
Genau.
Du willst oder nicht.
Vielleicht sage ich auch nach zwei
Wasser,
Minuten.
Dein Folter.
Also, vielleicht sage ich auch nach zwei Minuten, ach, die Folge ist
genau, das sagst du auch.
Selbst mir das. Ja, definitiv. Das kann sehr gut sein. Ich bin gespannt. Okay.
Ja, Micha, super, dass du da warst. Das hat viel Spaß gemacht.
Ich danke euch.
Ja, wir haben zu danken.
Dann freue ich mich auch schon auf kommende Aufnahmen.
Oh ja, definitiv.
Wir uns auch. Alles klar.
Ja, dann macht's mal gut, ihr Lieben. Bis bald mal wieder.
Ciao.
Bis bald. Ciao.
Tschüss.
Ciao.
Where is the Light, der Millennium Podcast, ist ein reines Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit 20th Century Fox, 1013 Productions und deren angeschlossenen Firmen. Wenn ihr uns eine Bewertung dalassen wollt, schaut in die Shownotes, wie ihr uns erreichen könnt. Und schreibt uns, liked uns, teilt uns und bewertet uns auf euren Lieblingspodcatcher.